Und jetzt begrüße ich Sie zur Vorlesung der Spielegeschichte. Heute geht es um Rollenspiele im weiten Sinne. Ich lade auch gerade eine Seite runter, eine Datei runter, beziehungsweise die will ich Ihnen zeigen, die kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, ein schönes Projekt, was sich als Enzyklopädie der Computerrollenspiele versteht. Dann sehen Sie auch so ein bisschen den Umfang, den wir in dieser Vorlesung natürlich nicht einholen können. Ich habe schon den Anspruch, Sie an vielen wichtigen Spielen vorbeizuführen, wie immer. Aber gerade der japanische Markt, der ja auch ganz eigens funktioniert, wird chronisch unterbelichtet sein. Sie sehen hier auf dem Startbildschirm The Secret of Mana, eines der schönsten Computerrollenspiele, also japanischen Computerrollenspiele von 1993, die ich zum Beispiel heute gar nicht streifen werde. Aber das soll jetzt nicht heißen, nur was ich Ihnen hier vorstelle, ist relevant und was ich Ihnen nicht vorstelle, ist nicht relevant. Diese Vorlesung ist ja nicht kanonbildend und hat auch nicht den Anspruch, aber ich will Ihnen halt so ein bisschen die Geschichte nahebringen, die das Rollenspielgenre seit vielen Jahrzehnten mit sich bringt. Interessant ist auch hier, die Wurzeln sind im Vergleich zu vielen anderen Spielen deutlich stärker im Pen and Paper zu finden, also gerade in den Brettspielen oder den Tabletop-Spielen. Und auch da gehen wir dann so ein bisschen drauf ein, aber auch das wäre eine eigene Vorlesung. Und interessanterweise streifen wir die Geschichte der Rollenspiele nochmal, wenn es um Strategiespiele geht, weil auch da gemeinsame Wurzeln vorliegen. Was ist Merkmal des Roleplaying-Genres? Ist einerseits die Narration und Replayability, also der Wiederspielwert ist bei Rollenspielen vergleichsweise hoch. Wenn Sie an Pen und Paper denken, ist er beliebig groß. Es hängt halt davon ab, dass Sie einen Spielleiter finden, der irgendwelche Abenteuer mitbringt. Bei Computerrollenspielen ist der Spielleiter in der Regel der Computer. Das muss nicht so sein. Es gibt wenige Ausnahmen, aber in der Regel ist es so. Und da hängt es dann davon ab, was die Game Designer oder die Entwickler dem Computer an Assets mitgegeben haben, insbesondere an Quests und Nebenquests. Das bringt uns zum nächsten Merkmal, die Exploration und Queststruktur. In Rollenspielen geht es vor allem erstmal darum, die Welt zu erkunden und das in Form von Aufträgen, die Sie haben. Also Sie kriegen von NPCs meistens, bitte flüstern, ich höre jedes Wort. Sie verstehen das nicht, weil Sie das nicht tun, aber dieser Hörsaal, muss ich jedes Mal aufs Neue sagen, ist akustisch sehr problematisch. Wenn Sie eine Frage haben, gerne, dann müssen Sie nicht laut reden. Wenn Sie die nicht haben, machen Sie mich nur... Also ich habe das Gefühl, da will jemand mit mir reden, obwohl das gar nicht so ist. Also, Queststrukturen. Queststrukturen heißen, Sie kriegen Aufgaben und die müssen Sie dann erledigen. Meistens in Form einer Hauptquestlinie oder vielleicht Zweier, die sich dann noch aufspalten. Oder Fünfer, je nachdem, mit wie vielen Figuren man da durchspielt. Und dann entsprechende Nebenquests, die dann entweder reine, so sammel mal dieses und töte jenes. Oder Quests, die einen wirklich auch der Welt näher bringen. Wir sprechen über Quests noch genauer, wenn wir über ludische Spielmechaniken sprechen und narrative Strukturen, da gehe ich dann noch in der Ästhetikvorlesung drauf ein. Dann gibt es bei Rollenspielen eine Item- und Inventarmechanik. Das kennt man auch bei Adventures, aber bei Rollenspielen ist es üblicherweise noch viel komplexer. Wobei Adventures haben sie dann halt so eine Liste, so den Rucksack mit 20 Items, gut ist. Hat man bei Rollenspielen dann häufig auch noch die Gewicht, das kostet was oder es verfällt nach so lange, Wasser hält sich nur eine Woche, Lebensmittel nur 2 Tage und so. Das kann beliebig komplex werden. Rollenspiele kommen aus so einer Simulationsecke und der Wunsch, gerade der Computer, aber auch der Pen und Paper eigentlich und dann der Computerrollenspiele, ist so eine realistische Abbildung von den Situationen wie möglich. Es ist zumindest eine dieser Richtungen, die sich mit der Simulation von den Welten und den Begebenheiten beschäftigt. Und da spielt es dann eine große Rolle. Das erkennt man, man versteht es besser, wenn man die Wurzeln des Rollenspiels oder auch des Pen-and-Paper-Rollenspiels kennt. Und dann im Computerrollenspiel fällt es so viel leichter zu sagen, du kannst nur 40 Kilo tragen, die Fackel wiegt 500 Gramm und das Fläschchen Wasser 1,2 Kilo. Im Pen-and-Paper müssen Sie das mühsam irgendwie buchführen. Und es ist vielen auch zu mühsam. Der Computer macht es automatisch und sagt dann einfach, kannst du nicht aufnehmen, Punkt. Also da kannst du dich jetzt auf den Kopf stellen, dein Inventory ist voll oder du bist zu schwer und deswegen kannst du dich nur noch 80% bewegen. Pen und Paper wäre das extrem aufwendig. Es gibt Menschen, die das machen und diese 1000 Seiten Regelwerk haben ja auch ihren Sinn, aber viele sagen, Hausregeln, wir spielen ohne Gewicht, wir spielen ohne Tageszeiten, ohne Fackeln. Also da gibt es verschiedene Varianten. Dem Computer fällt es sehr leicht, deswegen sind Computer-Rollenspiele ungleich komplexer in ihrer Durchführung als die meisten Rollenspieltische, die ich kennengelernt habe. Interessanterweise hat Pen und Paper haben diese Regeln schon, aber die werden nicht immer in der Strenge durchgeführt. So wie bei Monopoly gibt es ja dann auch Hausregeln, so ohne Kredite und was auch immer. Also das kann man gut machen. In Brettspielen, in Computerspielen muss man das an mühsam modden. So, und dann der Kern eines Rollenspiels sind die Charakterfähigkeiten, dass halt der Charakter runtergebrochen wird auf so ein Bündel von 5, 10, 12 Fähigkeiten. Inzwischen dann auch eingeteilt in die Kernfähigkeiten und Skills, also irgendwelche Fertigkeiten, die sie haben. Wobei es dann zu den Kernfähigkeiten, so wie Stärke, Charisma, Geschicklichkeit, Ausdauer, Konstitution, sowas, da gibt es halt dann die klaren Werte und die sind auch viel wertvoller. Das ist so ein bisschen, was ihnen die Natur so mitgibt und was sie nur mühsam ausbilden können. Und dann gibt es die Skills, das sind wie so Berufsfertigkeiten, die sie durch Ausbildung und Training hervorbringen. Da gibt es dann aber Angeln, Akrobatik bis zu Zunder, Büchsen herstellen. Alles, was man sich so vorstellen kann, in verschiedenen Rollenspielen. Also das hängt dann auch so davon ab, in welchem System sie spielen, wie viele dieser Fertigkeiten sie haben. Man erkennt es hier vielleicht bei Fallout daran, dass die Hauptskills große Zahlen auf der linken Seite sind und dann auch klare Zeilen und die kleinen Skills, also hier die Values oder die Attributes links und rechts dann die Skills, da kriegen sie dann auch pro Level, können sie dann halt so und so viele Punkte vergeben oder wenn sie oft angeln, dann werden sie automatisch besser im Angeln, aber wenn sie oft kämpfen, werden sie nicht stärker. Stärke muss man sich verdienen und das ist so der Unterschied vielleicht zwischen Begabung oder Charakter, was so der Charakter mitbringt, das hat nichts mit dem deutschen Charakter zu tun, was die Figur halt für Eigenschaften hat und den Fertigkeiten, die man erwirbt. Sie sitzen hier alle, um ihre Skill Points zu erhöhen in bestimmten Bereichen, aber niemand sitzt hier in der Hoffnung, dass einer der Fertigkeiten irgendwie besser wird. Muss auch nicht. So, und dann gibt es die Customization und Progression, was bei Rollenspielen so wichtig ist, dass man eben nicht mit der Figur spielt, der ist stark und dann kann er auch noch gut reden und klug ist er auch noch und außerdem so lebenserfahren, dass er voller Weisheit ist, also alles auf 18 oder auf Maximum, sondern die Idee ist halt immer dieser Trade-off. Okay, ich will einen Magier, aber der ist halt schwächlich. Und wenn man es ernst meint, sagt man, ich mache jetzt mal bewusst eine Figur, die nur eine Stärke hat, aber der Rest ist halt anders. Oder der ein extremes Defizit hat oder hier einen extremen Vorteil. Und wie spielt sich das eigentlich? Und dann unterscheiden sich Rollenspielsysteme, ob sie darauf eingehen oder ob es im Grunde genommen alles egal ist, weil sie können halt im Wesentlichen Monster töten und Schätze looten. Und da ist Intelligenz eher hinderlich oder Intelligenz ist nur ein Item für Zaubersprüche und ansonsten braucht man es nicht und Charisma ist völlig unnötig oder so. Es gibt so ein paar Werte, die immer etwas weniger sinnvoll in Rollenspielen, in manchen Sinn zumindest als andere. Und da unterscheiden sich dann auch die Systeme voneinander, ob diese Werte irgendeine Funktion im Spiel haben oder einfach mehr so ein Versuch ist, psychologische Profile in Spielwerte zu übersetzen. Und das macht diese Customization, dass sie am Anfang eines Rollenspiels verhältnismäßig lange im Character Creation Menü verbringen. Das ist dann auch eine ganz eigene, also da kann man auch Rollenspiele sich gegeneinander vergleichen. Erwähnt ich schon mal, dass meine Vorlesungen um 19:15 beginnen? Weiß ich gar nicht, ich glaube, ich sage das besser mal wieder. So, also da verbringen sie viel Zeit in dem Character Creation Menü und inzwischen geht das ja dann grafisch extrem weit, dass sie die Höhe der Wangenknochen und die Breite der Lippen einstellen können, wie ihr Gesicht dieser Figur aussieht und alle möglichen Dinge grafisch einstellen, dann die Punkte verteilen, die Herkunft klären. Also es kann beliebig komplex werden, weil das der entsprechende Reiz dieses ganzen Genres ist. Dann stellt man fest, bei vielen Rollenspielen, die kommen aus den Tabletop-Wargames, also eigentlich aus so kampforientierten Spielen und haben bis heute sehr viele Systeme den Schwerpunkt auf Kampfmechanik. Also da wird sehr genau festgelegt, welche Stärke für welche Waffe mit welchem Boni belegt ist, was die Entfernung und die Sichtweite ausmacht, um wie viel Schaden in welchem Winkel zu verursachen, an welchem Körperteil. Das wird extrem differenziert parametrisiert. Aber um mit dem Händler zu reden, brauchen sie Überzeugungskraft und vielleicht Charisma, Punkt. So, und der Rest müssen sie halt irgendwie ausspielen und ist auch egal. Und dass also sehr viel Wert darauf gelegt wird, auf Kampf, weniger Wert auf Interaktion und auf manche andere Dinge gibt es dann im Zweifel überhaupt keinen Wert. Dann würfelt man halt auf Geschicklichkeit. Handwerk, egal was sie reparieren wollen, ja, würfeln wir auf Geschicklichkeit, ob dir das gelingt. Und bei anderen könnte man dann schon verschiedene Handwerksberufe unterscheiden. So, und der Kampf in Rollenspielen ist überwiegend taktisch. Also sie sitzen in der Situation und können dann auch so Spielbretter, es kommt auch aus dem Brettspielbereich, und heute Abend haben wir so ein paar Spiele auch am Start, die eigentlich Rollenspielmechaniken auf Brettspiele übertragen oder umgekehrt als Inspiration für Rollenspiele dienen, in denen es darum geht, mit ihrer Party, also sie haben dann drei oder eine Figur oder drei oder fünf Figuren, zu sagen, wo platziere ich die, was macht die an der Stelle, und dann wird das so entweder in Echtzeit oder in rundenbasiert wird das dann abgehandelt. So, und das sind die zentralen Merkmale von Rollenspielen, die man auch inzwischen in vielen anderen, also gerade im Action-Adventure, zum Teil auch wiederfindet. Aber gerade in Action-Adventure, was wir letzte Woche hatten, eben in geringerem Ausmaß. Also Sie können vielleicht so eine Character-Creation haben, aber die ist dann deutlich geringer. Sie können skillen, also Sie haben irgendwelche Punkte und Sie werden irgendwie besser, aber es ist halt nicht so eine beeindruckende Liste, sondern die Liste ist kleiner. Oder der Baum, in dem Sie sich da bewegen, also erst die Fertigkeit, dann jene, ist viel stärker vorgegeben. Die Customization in Action-Adventures ist üblicherweise geringer, und wenn sie größer wird, gibt es ja auch so, Deus Ex wäre ja dann so ein Beispiel, wo sie dann sehr intensiv sich um ihre eigenen einzelnen Implantate kümmern, dann würde man auch irgendwann sagen, es ist so ein Action-Adventure-Rollenspiel-Hybrid oder irgendwann ist es ein Action-Rollenspiel. Also da ist der Übergang sehr fließend, der Übergang zum Adventure ist fließend, was die narrativen Strukturen angeht und die Verwaltung von Inventories und Items, aber in Adventures haben sie halt üblicherweise noch viel weniger Möglichkeiten, ihre Figur zu einzurichten. Sie nehmen halt, was da ihnen gegeben wird, und können vielleicht wählen zwischen drei oder vier Figuren, die da vorgegeben sind. Aber es geht nicht so sehr um den Aufbau und die Entwicklung eines psychologischen oder körperlichen Profils, sondern halt um die Narrative in so einem Adventure. Und dann natürlich zu Strategie- und Taktikspielen, wo wir auch noch zukommen, was jetzt gerade den Kampf angeht. Und da ist vielleicht auch so der Übergang zwischen Tactical Role-Playing Game oder Real-Time Tactic Play with Role-Playing Elements ist dann auch eher so eine Frage der Betrachtung. Auch da gibt es sehr viele Überschneidungen. Sag mal so, man erkennt ein Rollenspiel, wenn man drinsteckt, aber man kann jetzt nicht auf ein Bündel, so das macht das Rollenspiel aus, so die Charakter- oder Charakterfähigkeiten oder Customization. Es ist eher das Bündel dieser ganzen Merkmale, die dafür sorgen, dass es sich um ein Genre handelt, und es gibt Überschneidungen zu so vielen anderen. Und im Pen-and-Paper-Bereich ist es noch ganz was Besonderes, weil sie im Pen-and-Paper halt so komplexe Regelwerke haben, dass sie praktisch fast jedes andere Spielgenre auch irgendwie im Rollenspiel abbilden können. Das macht Rollenspiele sehr dankbar, so als Übung, dass sie mal ein Rollenspiel sich überlegen oder ein Rollenspiel vorstellen, weil man dort so unglaublich viele Möglichkeiten hat, Regeländerungen vorzunehmen, Mechaniken einzufügen, die irgendwie das Gesamtsystem betreffen. So, jetzt ganz kurz, was sind die Subgenres? Jetzt habe ich das Buch auch inzwischen runtergeladen. Computer Roleplaying, das ist halt so ein Open Source Ding, das kriegen die ganz kostenlos bei Archive.org, das kann man inzwischen dann auch bald als Pen-and-Paper-Version bestellen. Die Subgenres, die kommen jetzt nicht aus diesem Buch, aber da finden Sie eine Liste, die ist chronologisch, die Liste, finden Sie eine schöne Liste mit Beschreibungen zu einzelnen Rollenspielen. Und wenn Sie das mit dem Genre ernst meinen, also sich dafür ernsthaft interessieren, ist das eine tolle Quelle, weil Sie sich schon um einen sehr, sehr umfassenden Blick bemüht haben. Sehen Sie ja von dem Inhaltsverzeichnis. Was ich heute bespreche, sind Pen und Paper kurz, also die Ursprünge Pen und Paper. Wir kommen nochmal auf die Ursprünge, wie gesagt, im Zusammenhang mit Strategiespielen zurück. Dann die Roguelike Games, First-Person Party-Based Role-Playing Games, Tactical, Action, Sandbox and Massive Multiplayer Online Role-Playing Games. Das sind so die gängigen Subgenres, mit denen man es zu tun hat. Man könnte auch noch diese First-Person, nicht Party-Based Role-Playing Games nehmen. Die kommen aber auch vor in anderen Bereichen. Also gerade Sandbox oder Open World. So, was ist Pen und Paper? Was sind die Kernmerkmale des Pen und Papers? Kann ich mal um Handzeichen bitten? Wer von Ihnen hat schon mal ein Pen und Paper Rollenspiel gespielt? Sehr gut. Das heißt, die Mehrheit weiß zumindest, wovon ich rede, das ist gut. Wir bieten einmal im Jahr, haben wir auch einen Spieleabend, wo wir Pen und Paper, ist meistens im Januar, wo wir Pen und Paper Rollenspiele spielen. Das muss man einmal gemacht haben, also zumindest einmal erlebt haben, dass man weiß, wovon da die Rede ist, weil das immens einflussreiche Spiele sind, deren Einfluss man auch in ganz, ganz vielen anderen Genres nachspüren kann, sei es bei Brettspielen, sei es bei Computerspielen. sei es bei ganz anderen Skills, weil man im Rollenspiel lernt man eine ganze Menge oder man kann eine ganze Menge interessanter Fähigkeiten einsetzen, die auch in Organisation von Gruppen miteinander Projekte machen, aushandeln von Kompromissen etc., Improvisation, umgehen mit ungewöhnten Erlebnissen und so. Das alles kann man da auch benutzen. Es gibt zwei wesentliche Subgenres, wenn Sie so wollen, oder Arten, wie man spielen kann. Das ist einmal, wird die Welt durch Regeln aufgebaut. Da wird halt gesagt, eben ihre Figur kann sich jetzt 6 Meter weit bewegen, mit der Lichtquelle 9 Meter weit sehen und also diese ganzen bürokratischen Dinge, die ich Ihnen eingangs erzählt habe, kann man durchsetzen. Da muss man extrem regelfirm sein und sich dann auch lange damit beschäftigen. Das hat eine eigene Freude, dass eben diese Welt so gut durchstrukturiert ist, dass daraus emergent praktisch eine Erzählung entsteht. Wie ich würfle, entscheidet dann, ob ich das schaffe oder nicht. Und wenn ich dann das nicht geschafft habe, dann falle ich runter und dann entsteht praktisch dadurch ein Ereignis in der Diegese, also in der Erzählwelt, und mit der muss ich dann umgehen. Das wäre das eine, sehr regelbasiert, und es gibt Rollenspiele, die halt die genannten 1000 Seiten Regelwerk, die wollen dann halt auch berücksichtigt werden, dass der Spruch des Feuerballs, der ist aber nur alle 10 Runden anwendbar, hat einen Radius von, und das müssen Sie ja irgendwie, müssen Sie es entweder nachlesen oder im Kopf halten. So, und dann gibt es die Diegese durch Wortkulisse. Im besten Fall, also wenn man da unten was spielen will, kommt man ganz ohne Regel ans Brett oder an den Tisch und sagt, okay, wir spielen, ich erkläre euch den Rest so zwischendurch, und man erzählt gemeinschaftlich eine Geschichte. Der Spielleiter hat zwar das letzte Wort, aber im Grunde genommen geht es nicht darum, Regeln einzuhalten, sondern gemeinschaftlich eine Story zu erzählen oder einen Plot zu kreieren, der dann zu einer Story führt. Die Unterschiede kommen nächste Woche, sprechen wir in der Dienstagsvorlesung über Narration. Und das ist ein anderes Vorgehen, braucht auch einen anderen Spielleiter, es braucht andere Mitspieler, damit das überhaupt funktioniert. Da geht es dann um Improvisation, um Aushandlungsprozesse, also dass man, es ist einfach sehr dialogorientiert, beratungsorientiert, währendgegen bei Diegese durch Regeln muss man halt die Regeln gut kennen und auch darauf achten, dass das auch alles richtig ausgewürfelt wird und dann auch die Regeln richtig zur Anwendung kommen. So, das wären dann rundenbasierte Kämpfe, unterschiedlich elaborierte Talentsysteme etc. Also das wären die typischen zwei Brandings, in denen Rollenspielgruppen kommen, und die suchen sich dann ihre Systeme aus, ob sie dann Dungeons and Dragons oder Pathfinder nehmen oder das Schwarze Auge, ist dann eher sehr regellastig. Man kann natürlich immer Regeln weglassen und andere Rollenspiele kommen dann nur mit 3 Seiten Regeln aus und der Rest ergibt sich. Und sowohl von der Spielleiterseite gibt es die beiden Wege des Railroading. Also ich weiß als Spielleiter schon, was da zu tun ist und führe die Gruppe da durch. Und der Trick ist es, den Spielern das Gefühl zu geben, sie hätten sich frei entschieden, aber man bringt sie halt zu den Plotpoints, wo man sie haben will. Und das kann man plump machen. Links ist der Drache, rechts ist die Tür. Wo wollt ihr hingehen? Und dann ist schon klar, dass sie erstmal zur Tür gehen. Aber das kann man auch geschickter machen. Bis hin zu, ihr könnt nach links und rechts gehen und ich will, dass sie zur Tür gehen. Und egal, welchen Weg sie nehmen, da wird die Tür sein. Das kann man ja auch machen, weil die Welt ja zum Teil recht flüssig ist und erst dann entsteht, wenn die Gruppe dorthin geht. Und man als Spieler da auch nicht weiß, was dann passiert. Und man schaut, wie das funktioniert. So, das ist also Plot for Performance, das wäre Sandbox, die Sandbox-Variante, und Railroading ist Plot for Performance, also ich weiß schon, um was es geht. Computerspiele sind da sehr gut drin, deswegen gibt es dann diese Main-Quest-Reihe, und das ist ein Rail, also eine Schiene, ein sehr linear, oder eben vielleicht 2 Schienen, auf denen man sich dann bewegen kann. Dann orientiert sich das auf wirkungsvolle Szene und auch auf Plotpoint, und an der Stelle muss dann der und der sterben und die finden dieses und jenes und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Also es funktioniert klassisch eigentlich wie ein Drehbuch in einem Film, und die Struktur ist die Szenenfolge, oder ich habe die Sandbox- oder Open-World-Struktur. Also da ist die Performance for Plot, je nachdem, was die Spieler daraus machen. Es geht nur darum, die Spielwelt konsistent zu halten. Also man kann da jetzt nicht plötzlich was erfinden oder ja, ich mische mal Salpeter und Schwefel und Holzkohle zusammen und siehe da, habe ich Schwarzpulver. Das wird dann in so einer Welt, muss man darauf achten, dass nicht eine Spielergruppe das Wissen aus der Außenwelt in die Spielwelt mit reinbringt, nur weil sie es können. Das ist aber eigentlich die einzige Einschränkung, und da muss man schauen, was in dieser Welt sonst noch passiert. Die Struktur ist ja das Geflecht von Beziehungen, wer steht mit wem in Kontakt. So, wo kommen diese Spiele her? Das habe ich ja in der Geschichtsvorlesung auch schon mal erwähnt. eher in Bezug auf Taktikspiele, also auf Brettspiele, Kriegsspiel von Reiswitz, Little Wars von H.G. Wells, sind die Vorläufer der Kriegssimulation mit anderen Mitteln. Also das, was man heute ja auch noch als Tabletop-Wargames kennt. Warhammer ist da sicherlich die exponierteste, aber es gibt viele verschiedene andere, die mit Lineal und solchen Maßbändern gespielt werden und sehr vielen Würfeln und sehr liebevoll angemalten Miniaturen. Durchaus auch mit Anwendungen in der echten Ausbildung. Das Kriegsspiel von Reiswitz wurde ja zur Ausbildung deutscher Offiziere benutzt. Aber es führte dann über H.G. Wells und entsprechende Brettspiele, wie zum Beispiel Tactics, dann zu einer Brettspielkultur, die ich jetzt abbreche an der Stelle. Wir kommen bei Strategien nochmal darauf zurück. Also Tactics ist so ein Konfliktsimulation, es hieß in Deutschland, hieß das mal COSIM, Konfliktsimulationsspiele, inzwischen ist es, glaube ich, auch hier Wargames. Das ist eines der großen Subgenres der Brettspiele. Wargames oder der Gattungen der Brettspiele neben den Ameritrash und den Eurogames sind Wargames so das, und Roleplaying-Games so die vier großen Varianten der Brettspiele. Vielleicht Kartenspiele kann man auch noch dazu nehmen. Und das hat sich aus Tactics und den entsprechenden Simulationen dann auch entwickelt, die immer mit so einem Blick auch auf die wirkliche Kriegssimulation gingen. Und daraus entstand dann 1971 Chainmail. Da geht es wirklich um so Kettenrüstung, also die Simulation von Kriegssituationen, mittelalterlichen Kriegssituationen von Gary Gygax und Jeff Perrin, die das halt in so einer Gruppe gespielt haben. Und irgendwann in den 70ern, Anfang der 70er, schrieb dann Gygax eben eine Gruppe von 30 Spielern und sie hatten aber sich alle nicht richtig vorbereitet und haben dann improvisiert einfach so den Run auf eine Burg, sozusagen die Erstürmung einer Burg. Und man hat viel mehr auf die Figur geachtet. Plötzlich war man nicht mehr irgendwie der dritte Soldat in der zweiten Reihe, der halt dort irgendwie mitmacht, sondern man war dann eine ganz bestimmte Figur. Und das hat den Leuten so viel Spaß gemacht, plötzlich eine Rolle zu verkörpern und nicht nur eine Funktion einer Figur auf dem Spielbrett, dass sie gesagt haben, müssen wir nochmal machen. Und daraus entstand dann Anfang der 70er, eben so zwischen 71 und 74, ein Spiel, was viel stärker auf diesen Rollenaspekt ging, und da der Herr der Ringe immer hoch im Kurs war bei diesen Menschen, hat man es dann verbunden mit fantastischen Elementen des Fantasy-Romans und 1974 dann als Dungeons and Dragons veröffentlicht. Das war das erste Pen and Paper Rollenspiel, also der Bogen da auf der linken Seite ist nicht aus dem ersten Dungeons and Dragons, das ist eine spätere Edition. Gary Gygax und Dave Anderson haben das dann rausgegeben als Dungeons and Dragons, und sie kriegen das inzwischen auch noch im Netz. Also wenn Sie das interessiert, wir haben das auch mal gespielt, so aus historischen Gründen. Also es ist kein sehr komplexes Regelwerk, hat auch nur 30 Seiten das Buch und dann nochmal 30 Seiten Magie und 30 Seiten Monster Manual. Es ist echt nicht viel im Vergleich zu dem, was dann später kommt, aber es wuchs darauf hin. Und die Regeln wurden komplexer und ausdifferenzierter und man hat sich dieses und jenes überlegt. Die Geschichte von D&D ist spannend genug, so wie ich die Editionen und wie haben sich die Spielregeln über die Editionen dann verändert. Relativ rasch hat sich erstmal Advanced Dungeons and Dragons da abgespalten, AD&D als Spielregelsetting für Fortgeschrittene, die es halt echt wissen wollen. Die Regeln waren dicker und es gab mehr Subsysteme, die man im Blick halten musste. Das hat sich dann später wieder, so in den 90ern, hat sich das dann wieder zusammengeführt. Und D&D war das Einsteigerset, AD&D das fortgeschrittene Advanced-Set und wurde dann auch später in verschiedenen Computerspielen adaptiert. So darauf aufbauend, also das war sehr erfolgreich innerhalb dieser Szene der Brettspiel, also für Menschen, die komplexe Brettspiele mögen und Fantasy, war das ideal und hat sich dann auch also sehr weit verbreitet. Und dann gab es andere Themen. RuneQuest war dann so der Versuch, auch in diesem Fantasy-Setting zu bleiben. Call of Cthulhu, schon 81. Cthulhu hat diesen H.P. Lovecraft-Horror, Cosmic Horror, aufgegriffen und als eines der ersten Spiele auch versucht umzusetzen, um dem Original irgendwie gerecht zu werden. Über Cthulhu kann man auch viel sagen, weil Cthulhu halt, also dieser Cthulhu-Mythos, wie er entstanden ist und wie man den spielerisch umsetzt, also da geht es ja im Wesentlichen darum, dass es Kreaturen gibt, die so unfassbar alt und mächtig sind, dass allein das Wissen darüber die Menschen wahnsinnig macht, weil sie dann feststellen, dass sie im Kosmos nur so eine kleine Nebenfigur sind, also sie die Menschen. Und diese Erkenntnis halt die Figuren regelmäßig in den Wahnsinn treibt, wobei dann die psychischen Fähigkeiten dieser Figuren dann ihr Übriges für tut. Und das wurde dann halt spielmechanisch auch umgesetzt. Und Sie sehen, Stormbringer und Midgard sind dann wieder eher so vom Namen her schon wieder Fantasy-orientierte. 84 springt dann Schmidt-Spieler auf und gibt das schwarze Auge raus, als so in den Spielzeugläden taucht es auf. Es ist nicht das erste deutsche Rollenspiel, aber sicherlich mit Abstand das erfolgreichste. Und ich behaupte mal, wenn Sie Pen-and-Paper-Erfahrungen hier mitgebracht haben, wird es nicht unwesentlich das schwarze Auge sein, weil es einfach, naja, wenn Sie mal in ein Geschäft gehen, also nicht in ein spezialisiertes Geschäft, finden Sie am ehesten mal ein Regelwerk vom schwarzen Auge. Und wenn Sie mehr wollen, müssen Sie dann in die entsprechenden Fantasy-Shops gehen, die es inzwischen in vielen Städten ja auch gibt. Warhammer als Tabletop bringt dann auch ein Warhammer Fantasy Roleplaying raus von Games Workshop, die ja im Wesentlichen ihr Geld mit Zinn machen, was sie sehr teuer verkaufen, weil sie es in so schöne Formen gießen und dann in verschiedenen Spielsystemen auch verkaufen können. Und 86 gibt es das Generic Universal Roleplaying System GURPS, was versucht, unabhängig vom Thema Regeln ihnen anzubieten, was sie dann rethemen können. Also dann können sie Science Fiction draus machen oder Fantasy oder Horror oder Krimi, was ihnen auch gefällt. Und das, was all diese Systeme gemeinsam haben, sie brauchen eine Figur, sie müssen sich um Kampf kümmern, um Progression, also was passiert, wenn sie genügend Erfahrungspunkte haben, ist ja eigentlich die Gemeinschaftlichkeit aller dieser Spiele. Und dann können sie zusätzliche Spielmechaniken einbringen und das soll in GURPS dann entsprechend aufgefangen werden. So, das, aber ich gehe jetzt mal weg von Pen und Paper, wird dann adaptiert Ende der 80er Jahre zum ersten Mal, merkt dann TSR, dass sie ja schon ein interessantes Spielsystem haben. Es gab vorher schon Computerspielfirmen, die auf sie zugegangen sind und gesagt, hey, wollen wir nicht ein Computerspiel aus eurem Advanced Dungeons and Dragons machen, haben sie mal abgelehnt. Ende der 80er haben sie es dann ausgeschrieben und gesagt, okay, wir müssen da diese Spiele, das nimmt, diese Computerspiele, das nimmt zu, insbesondere auch die Rollenspiele, die ich Ihnen dann später zeige. Also man sieht dann schon, Computerrollenspiele gibt es seit Mitte der 70er und dann erkennbarer Anfang der 80er Jahre. Und TSR fängt dann an und sagt, okay, wir machen da auch mit, schreiben das aus und dann wird halt Ende der 80er Jahre die sogenannte Goldbox oder das Goldbox, die Engine geschrieben. Also SSI ist der Vertragsnehmer, die gewinnen interessanterweise diese Ausschreibung, haben zwar wenig Erfahrung, aber haben die bessere Vision, indem sie sagen, wir machen nicht ein Spiel, sondern wir machen gleich Dutzende von Spielen und das gefiel TSR gut und die haben SSI dann die AD&D-Lizenz gegeben und was hatten? Die hatten jetzt plötzlich ein System, was schon gebalanced war, also das war das Game Design war eigentlich fertig und sie konnten sich darauf konzentrieren, das dann spielerisch umzusetzen und es entsteht, wie Sie sehen, so im Jahresrhythmus entstehen aus diesen AD&D-Welten, so zum Beispiel die Forgotten Realms oder dann Dragonlance, also aus verschiedenen, das sind so Kampagnenwelten, entstehen dann Spiele, die in dem AD&D-Universum angesiedelt sind, die dieses ganze komplexe Regelsystem umsetzen können, also zum größten Teil, weil auch das ja eben nicht auf so schwierige Dinge wie Unterhaltung und ich muss sehen, war der jetzt freundlich genug oder nicht, das spielt ja alles keine Rolle, was Computer nicht können, aber wie weit kann der schießen mit seiner Waffe und seiner Stärke in dem Gelände und mit dem Gegner? Das kann man super in der Tabelle nachlesen und das kann dann auch ein Computer hervorragend überprüfen. So da, oder wie viel Schaden macht das, in welchem Radius etc. Das kann man alles vom Computer einsammeln lassen. Und so entstehen halt diese sogenannten Goldbox-Games, weil das die Engine war, auf denen dann zunehmend Rollenspiele veröffentlicht wurden. War sehr erfolgreich in seiner Zeit. Es entsteht auch, was ich hier jetzt noch nicht habe, das kommt erst später, Neverwinter Nights 1992 als erstes Massively Multiplayer Online Roleplaying Game zusammen mit AOL, America Online, was immerhin 5 Jahre bis 97 am Start war, was gar nicht wenig ist für Spiele aus der Zeit. Und das verschwand dann, diese Online-Roleplaying-Games verschwanden, weil dann Ultima Online und dann EverQuest und World of Warcraft an den Start gingen. Aber die Geschichte der Online-Rollenspiele beginnt nicht 92, aber wird hier zum ersten Mal grafisch umgesetzt. Dann gibt es eine andere Engine, also BioWare und Black Isle, haben eine andere Engine, in denen zwei doch sehr einflussreiche Spiele rauskommen. Einmal Baldur's Gate, das auch auf der D&D-Lizenz basiert, und Planescape Torment, was lange Zeit als Geheimtipp galt, so, weil es zwar schon aus so einem etwas exotischeren D&D-Kampagnen-Universum kommt, aber ansonsten so monolithisch für sich stand, war nicht Teil einer Reihe, ist unglaublich flexibel in der Art und Weise, wie es auf ihre Figur reagiert. Also wenn sie eine andere Figur kreieren, dann entwickelt sich das Spiel auch völlig anders. Andere Dialogoptionen, andere Quests, andere Companions, die sie treffen, andere Kämpfe. Also das Spiel spielt sich ganz unterschiedlich und das gerade so, was auch diese Dialogwelten angeht. Und das war als großes Qualitätsmerkmal, aber interessanterweise lange Zeit unbekannt. Jetzt gibt es ja dieses Tides of Numerana, das auch in dieser Planescape-Welt spielt und das als Kickstarter-Projekt im Grunde genommen diesen Geist von Planescape Torment aufnimmt und in dem Zusammenhang ja dann auch dieses ursprüngliche Spiel von 99 wieder bekannt macht. Aber wenn Sie mal gucken in die Liste der besten Rollenspiele, also Computerrollenspiele aller Zeiten, ist Baldur's Gate immer recht weit oben, Planescape Torment und dann vielleicht noch Vampire Bloodlines. Also es gibt so ein paar Spiele, die gar nicht so in die gängigen Franchises fallen, die man bis heute kennt, aber die sind bei Spielern oder bei Liebhabern dieses Genres noch sehr beliebt. Und BioWare selber fängt dann an, später um aus, also ohne direkt auf die D&D-Lizenz zu gehen, zum Beispiel Neverwinter Nights von 2002 oder dann Dragon Age, was ja eine Reihe ist, die bis heute existiert und auch immer neue Instanzen bekommt, so im D&D-Universum und basierend auf der Dungeons & Dragons loszugehen und Fantasy-Rollenspiele rauszugeben. Und Rollenspiele werden lange Zeit auch als Fantasy-Rollenspiele so gehandelt, gerade was Computer angeht. Im Pen and Paper hat es sich ausdifferenziert, aber auch da ist der Großteil auf Dungeons & Dragons, in Deutschland halt noch das Schwarze Auge, was auch international na, zumindest irgendwie vermarktet wird. Aber Rollenspiele heißen dann vielfach einfach Fantasy-Rollenspiele, wobei es halt das Thema für die Mechanik, um die es geht, eher egal ist. So, und vielleicht noch vier spielkulturelle Anmerkungen, die im Zusammenhang mit Rollenspielen entstehen. Das eine ist Cosplay, die sich zwar gar nicht als Rollenspieler wahrnehmen, sondern eher als so Reenactment. Also geht es ja um die Rekonstruktion der Kostüme, der Figuren, der Kleidung und der Haare und Schminke, also dass man so aussieht wie eine Figur aus einem Film, einer Serie oder einem Spiel, aber gar nicht unbedingt dann diese Figuren nachspielt. Aber es kommt natürlich Rollenspiel, wenn man aus dieser Fantasy-Welt rausgeht oder aus den Brett- und Tabletop-Spielen rausgeht, ist Rollenspiel ja selber auch in der Soziologie ein Thema, in der Psychologie ist es eine Therapieform, in der Soziologie halt so eine Theorie, dass sie sowieso ständig immer Rollen spielen, sie sind hier in der Rolle des Studenten, zu Hause des Sohnes oder der Tochter, des Freundes und der Freundin, das sind einfach soziale Rollen als Bündel an Erwartungen, die die Gesellschaft so an sie richtet. Und im Grunde genommen spielt man immer, man weiß halt auch, dass man spielt oder dass man sich jetzt rollenkonform, wie man sich zu verhalten hat. Und ich weise sie auch immer darauf hin, was ihre Rolle meiner Meinung nach ist, was Pünktlichkeit und Lautstärke im Hörsaal angeht. Das sind alles Teile unseres kleinen Rollenspiels, was wir hier spielen. Ich spiele hier den Dozenten, Sie spielen die Studenten. So, und in dem Sinne kann man sagen, ist dieses, ich stelle mich da als jemand, dieses so tun als ob, was Merkmal des verstellenden Kinderspiels auch ist, ist eben in dem, im Ursprung des Cosplays, wo man in eine andere Rolle schlüpft, zumindest äußerlich. Wenn man es dann anders macht, dann kann man im Live-Adventure- oder Live-Action-Role-Playing-Game einsteigen, LARPs. Die hatten auch mal eine aktive LARP-Gruppe hier, die ist dann irgendwann eingeschlafen, die haben Vampire gespielt und auch verschiedene andere Systeme ausprobiert. Das ist schon was Spezielles, weil es sehr ressourcenintensiv ist. Sie müssen die Kostüme besorgen und sie müssen sich vorbereiten. Sie müssen dann eben die Waffen haben, die Systeme irgendwie integrieren und dann am besten auch noch Fair Play, also dieses, was man noch von Cowboy und Indianer kennt, Peng, du bist tot, nein, du hast nicht getroffen und wie will man das jetzt aushandeln? Und wie macht man das in einem Kampfsystem, wo man sich ja nicht wirklich schlagen darf? Es geht ja nicht darum, Leute echt zu verletzen, aber was macht man mit Leuten, die sich nicht an die Regeln halten wollen? Das ist immer ein großes Problem bei LARPs, aber es ist faszinierend, wenn es dann mal läuft. In kleineren Varianten ist es so Escape Rooms oder Krimi-Dinner, das sind so die Ausprägungen von Mini-LARPs, wenn Sie so wollen, da mal für 4 Stunden oder für 2 Stunden oder 1 Stunde spielt man mal diese Rolle. Es gibt aber auch die etwas umfangreicheren, die dann eine ganze Woche oder ein ganzes Wochenende versuchen, entweder so eine Szene aus einem Film oder einem Spiel nachzustellen oder mal gucken, wie sich so eine Gesellschaft aufbaut. Das führt dann auch in so eine Richtung, was eher in Amerika und witzigerweise auch weder als Role-Playing-Game, noch nicht mal als Game wahrgenommen wird, das sogenannte Historical Reenactment, wo man historische Schlachten nachstellt. Das kennt man hier eher so von Mittelaltermärkten, wo dann mal ein Turnier in der Mitte tatsächlich auch so rollenspielartig oder eher schauspielartig vorgestellt wird. also wo dann man eher als Zuschauer ist auf der Tribüne und die spielen etwas vor. Man kann aber in der Regel nicht mitmachen oder man soll also tun, als sei man da jetzt Zuschauer in einem echten Turnier und dann seine Fürsten, die da auftreten, beklatschen. Aber mehr Beteiligung gibt es nicht. Im Historical Reenactment sind sie halt Teil dieser Armee, die da aufzieht, Nordstaaten gegen Südstaaten oder was auch immer. Ich glaube, das ist hier so ein Kampf. Und das ist in Amerika, das ist eine lange Tradition. Tatsächlich wird auch sehr ernsthaft betrieben, so ähnlich wie hier, sagen wir mal, der Karnevalsverein. Und die verstehen ja auch keinen Spaß, wenn es um Karneval geht. Und der wird dann wirklich minutiös vorbereitet, einstudiert, dann wird alles klar gemacht für den großen Tag im Jahr. Und so ist das da auch. Die arbeiten das ganze Jahr daran, Kostüme werden verbessert, die für die Pferde, das muss genäht werden, es muss alles hergerichtet werden, dass man dann einmal im Jahr dieses Historical Reenactment macht, was im Grunde genommen so eine Form von LARPs ist oder umgekehrt. LARPs sind Reenactments von vielleicht auch fiktiven Szenen oder von echten Szenen. Und Jugger wäre jetzt so ein actionbasiertes, wie sagt man, Geländespiel oder so ein, nicht mal Geländespiel, also wie so ein Sportspiel, was man aber mit solchen, also das ist jetzt keine echte Stahlkugel, die der da schwingt, sondern das ist dann schon aus freundlicherem Kautschuk. Aber wo man sich halt mit solchen fantastischen Waffen angreift, aber letztlich gibt es klare Regeln, es ist ein Kampfsport, wenn Sie so wollen. Und indem man aber so versucht, verschiedene Monsterarmeen da gegeneinander oder Kriegerarmeen gegeneinander antreten zu lassen, das kommt aus einem postapokalyptischen Film The Blood of Heroes. Und das hat sich dann als, naja, Sportart, Fun-Sportart, hat sich das einigermaßen etabliert, sodass man eigentlich auch an jeder Uni, vielleicht nicht an jeder, aber an vielen Unis das so als Hochschulsport oder als freie Gruppe finden kann, wenn man das gerne mal spielen will. So, das wäre so der Bereich Pen and Paper, analoge Rollenspiele mit ihren Verästelungen in andere Welten, und jetzt gehen wir stärker auf die Computerspiele ein. Fangen an hier mit Rogues, einfach aus historischen Gründen muss man sagen. Also was ist Rogue und Roguelike? Und da gibt es ja Rogue-Rogues und es gibt ja alle möglichen Roguelikes und Roguelites und so. Es gibt so ein paar Merkmale von Rogues. Das eine ist das rundenbasierte Gameplay. Und vielleicht so das Wichtige ist, heute wird es benutzt, prozedurale Levelgenerierung mit Permadeath. Das sind so die beiden Kernmerkmale. Das heißt, jedes Mal sieht dieses Spiel anders aus. Es wird prozedural generiert und das muss gar kein Dungeon sein. Also früher waren es halt Dungeons, so irgendwelche Verliese. Heute können es dann Raumschiffe sein oder Planetenoberflächen. Wichtig ist, dass es in jedem Durchlauf sich verändert. Das ist so heute umgangssprachlich das, was man dann ein Roguelike nennt. Und Permadeath gehört in der Regel dazu, wenn sie sterben, wird die Welt gelöscht und die nächste geht los. Sie können aber nicht sagen, ich hätte gern die Welt nochmal oder ich spiele hier an der Stelle weiter. Also das sind so zwei Merkmale, dass allerdings aber, also dann gibt es halt Rogues, wo man sagt, okay, du kannst deinen Fortschritt behalten, also du fängst im neuen Dungeon an, aber du bist der Erbe des vorherigen und deswegen kannst du die Waffen erben und seine Fähigkeiten und machst dann weiter. Oder man fängt einfach wieder von Null an. Schwerpunkt ist da die Verwaltung der Ressourcen, die man findet, weil man ja mit seinen Ressourcen, also Ressourcen heißt nicht nur die Items, die man findet, sondern gerade seine Lebenspunkte und seine Mana-Punkte oder was man halt auch immer hat, weil man sehen muss, dass man möglichst weit kommt. Häufig ist es eine Tile-based Graphic, also dass sie solche Kacheln haben und nicht irgendwie komplexe 3D-Grafiken. Und das rundenbasierte Gameplay, dass sie tatsächlich, sie sind dran, dann sind die anderen dran. Aber es gibt durchaus auch Echtzeit-Rogues. So, Sie sehen hier mal die verschiedenen Varianten. Rogue von 1980, Hack von 1982, Moria, das sind so Spiele, die zum Teil auf dem Plato-System auch schon gegeben hat, das zeige ich Ihnen gleich. Dann NetHack ist so ein, und Angband, das sind so ganz berühmte, die zum Teil mit sehr spartanischer Grafik daherkamen, also gerade Rogue, so mit ASCII-Grafiken, und ihren Reiz dann eher in der Spielmechanik gefunden haben und nicht so sehr in der Darstellung. Hier sehen Sie, das Plato-System habe ich Ihnen jetzt vorletzten Dienstag mal vorgestellt, also dieses Pädagogiksystem am Illinois-Rechner mit Plasma-Grafiken oder hier mit Bernstein-Monitoren, was man heute noch spielen kann. Also es gibt Emulatoren inzwischen, wo auch die alten Spiele noch drauf sind, und da müssen Sie sich anmelden. Es gibt eine kleine Community von Zeitzeugen, die das pflegt, da müssen Sie sich schon irgendwie hinwenden. Ich hätte gerne Zugang. Aber das geht dann relativ einfach und dann können Sie diese alten Spiele mal spielen. Ist immens spröde, also da hat man wenig Spielspaß, man ist wirklich ständig damit beschäftigt, welche Taste musste ich noch drücken und dann, okay, jetzt kann ich mich nach links um 90 Grad drehen und dann nochmal, das ist so eine Darstellung.
Aber da wir ja hier in der Spielgeschichte sind, ist die ja viel spannender, als dass ich Ihnen das Kaiser zeige. Das ist nämlich so, wie man die Plate und das sieht. Und deswegen zeige ich Ihnen das einfach mal. So, choose a lesson. Das heißt auch lesson, weil das ja ein pädagogisches System war. Also was wollen Sie jetzt gerade mal lernen? Big Jump oder... Okay. Und das Ding hieß Dungeon D&D. Das kam 75, aus 74 erschien Pen and Paper von Vivex und Anderson. Und hier gibt es 75, gibt es schon die erste Computerumsetzung, die allerdings nicht die Komplexität der Regeln, übernimmt. Das ist eben, also das ist Rogue, bevor es Rogue gibt. Also es funktioniert ähnlich wie Rogue, weil es halt, also sein Dungeon ausdrückt, das ist ihre Figur, die von der Grafik her ja verblüffend irgendwie nach, also wenn man die anderen Spiele aus den 70ern kennt, diese Pixelklumpen, dann, also was Atari zum Beispiel auch gemacht hat, da ist das hier doch schon verblüffend wiedererkennbar, was das sein soll, was halt daran liegt, dass die Systeme extrem elitär waren. Das hatten ja nicht viele, weil es so teuer gewesen wäre, es war experimentelle Technik. Und da konnte man sich auch Bildschirme mit dieser Auflösung leisten, die sich eben keiner leisten musste, weil man sie bekam. Jetzt hier treffen wir den Dämon und dann wird er gekämpft. Es gibt ja auch schon so einen, ich glaube hier irgendwo gibt es dann so einen Boss-Gegner. Also so der erste Boss der Spielegeschichte war gar nicht Phoenix, habe ich ihn nicht angeschwindelt, sondern der war hier, nur im Phoenix war er natürlich deutlich sichtbarer. Das ist so ein Spiel, was man ja kaum spielen konnte. Inzwischen ist es zugänglicher, als es das damals war. Achso, ein Zaun, die Fesseln funktionieren nicht. Ja, treffen Sie mich gleich. Im Level 2 treffen Sie gleich auf den Tod, um gleich mal klar zu machen, was das hier für ein Spiel ist. Jetzt muss man schauen, wie man also das wäre, Sie merken schon, also ich glaube, Sound gab es halt damals in dem Spiel auch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Und Sie sehen, was ich mit Ströde meine. Also man muss überhaupt erstmal ganz viel im Kopf erzeugen, okay, jetzt gehe ich einen Schritt weiter, aber es ist halt so von Teil zu Teil, bewegt man sich vorwärts. Es gibt keine flüssige Grafik. Dann treffen Sie halt. Das ist halt Hack and Slay. Sie treffen auf Gegner, die müssen Sie dann irgendwie erledigen und dann kriegen Sie Loot und dann geht es so weiter. So, Sie sehen, das war Dungeon oder Dungeons and Dragons, D&D. P-Edit 5 ist ein anderes, nee, Dungeons ist eine, D&D ist das andere. Moria ist dann 75, fängt es an auf Herr der Ringe, so richtig ganz explizit basiert. Oubliette war noch eins oder Ortank Avatar 79. Das sind erstmal Spiele, das, wie gesagt, spielen nur wenige, aber die wenigen, die das spielen, die haben das in guter Erinnerung und als dann Computer billiger werden und die Grafikfähigkeiten zunehmen, entsteht daraus in den 80ern plötzlich Rollenspiele für andere Systeme, zum Beispiel Temple of Abshai von 1979 für den TRS 80, den sehen Sie da oben als so ein Homecomputer, Akalabeth World of Doom, auch für den TRS 80, was von Richard Garriott ist und eigentlich Ultima 0 genannt wird, also die Ultima-Reihe oder Ultima-Reihe, die es ja bis heute gibt und die in den 80er Jahren wirklich großen Einfluss hat und auch in den 90ern mit Ultima Underworld sehr einflussreich für die Rollenspiele ist. Das fängt hier an auf diesen Homecomputer mit, wie Sie sehen, dann sehr bescheidener Grafik. Das ist, glaube ich, die Overworld, die Sie da sehen. Wizardry, die Reihe geht 1981 los und Sword of Fargol auch 81. Hier sehen Sie mal die Grafik von Moria, wobei man dazu sagen muss, das ist wieder aus einer Emulation, also so verpixelt war die gar nicht. Das sehen Sie ja hier schon, was das Plato-System an Grafik herzaubern kann. Das konnte ich natürlich auch für Moria mit den neuen Bunt-Plasma-Schirmen, konnte man mit Herr der Ringe spielen. So, und dann hat man 1980 dann Rogue, also Rogue, hier sieht man auch wieder eine spätere Fassung mit Bunt-Grafiken ab 1980. Und Sie sehen, um was es in der Grafik geht. Also Sie haben diese typischen ASCII-Zeichen. ASCII steht für American Standard Code of Information Interchange. Das sind Buchstaben und Zahlen und so Sonderzeichen wie Punkte. Interessanterweise diese doppelten Linien als Rahmung, das kennt man aus frühen Textverarbeitungen, so, das sind so Dialogfenster, die werden hier benutzt als Wandmarkierung für Räume. Und dazwischen haben Sie so Schachbrettmuster, die eigentlich auch nur so der Verzierung dienten.
als Wege. Und das Smiley gibt es so als Sonderzeichen oder eine Note und dann Buchstaben, und die halt irgendwelche Items markieren. Sie müssen dann auch immer diese entsprechenden Kommandos im Kopf halten. Das lief ja alles tastaturbasiert und nicht Maus. Und also man konnte da mit der Maus nicht viel anfangen, weil es ja gar keine Graphical User Interface war. Der Vorteil war, es brauchte nicht viel Computerressourcen in der grafischen Ausgabe. Und wenn man erstmal durch diese Buchstaben durchschaut, wie durch die Matrix, nicht, dann sehen sie plötzlich Oger und Trolle und Zauberer. Und nicht mehr nur Buchstaben wie W for Wizard und T for Troll, sondern sie können das tatsächlich dann vor sich sehen und das auf praktisch jedem System spielen, was ASCII-Zeichen darstellen kann. Deswegen verbreitete sich Rogue dann auch immens. Auf jedem System gab es dann irgendwie ein Rogue. Und die Spielmechanik war halt im Vergleich zu anderen Sachen dann durchaus was Besonderes. Sie sehen hier in der Atari ST-Version, wie das dann schon mit, Sie sehen auch den typischen Mauszeiger, also wie das versucht hat, auf der GUI des Ataris umzusetzen. Also es gab schon den Wunsch, das grafisch ansprechender zu machen, aber irgendwie gehört diese spartanische Grafik, hier sehen Sie mal Hack von 84, die gehört zum Charme der frühen Rogues halt auch dazu. Also ne, das Add-Zeichen ist the player character, plus is a door, dollar is gold, Prozent ist ein Foot-Zeichen, und das ist halt auch, was man spröde nennen kann, weil sie müssen es erstmal entziffern können, diese Karte. Also das ist nicht so, das drängt sich nicht auf, sie schauen drauf und wissen, um was es geht. Der erste Kontakt mit Rogue ist so, was? Was soll das sein? Wenn Sie mal Dwarf Fortress gespielt haben, was ja auch in der Tradition steht, und es wieder weggelegt haben, wissen Sie, wovon ich rede. Es gibt jetzt im Indie-Bereich gibt es wieder solche Spiele, die sich ganz bewusst grafisch zurücknehmen und das so in der Tradition der Rogues machen wollen. Aber klar, dass dann ein Versuch es ist, wir wollen das grafisch ansprechender machen. Aber sowas können Sie auch ausdrucken. Also Sie können praktisch das über einen Printer spielen, indem Sie halt jeden Schritt oder alle fünf Schritte mal wieder ein Printout machen. Also das ist, interessanterweise braucht es an grafischer Ausgabe so gut wie gar nichts. So, und dann gibt es, ja, das könnte man, das überlasse ich aber Ihnen, sich anschauen, was gibt es für Mechaniken, also was kann man alles machen, was sind die spielbaren Figuren, was sind die möglichen Fähigkeiten, die man hat, was für Items gibt es, also eine komplette Analyse würde jetzt zu weit gehen, können Sie ja gerne machen in Ihrer Hausarbeit, also wobei Rogue ist dann etwas undankbar, weil es so wenig Grafik gibt und wenig Sound und wenig Narration und wenig Physik und wenig so, aber so aus einer ludischen Analyse ist das vielleicht als Studie für die Hausarbeit, Sie sollen ja dieses Tagebuch führen, ist es interessant, weil es nichts gibt, was Sie von dem Spiel ablenkt. Es ist Sie mit Ihrem Spiel, und es lässt sich ziemlich gut auch als Kartenspiel oder als Brettspiel darstellen, und da kommen wir dann auch hin zu solchen Dungeon-Crawlern, und nichts anderes ist es ja hier. Hier sehen Sie NetHack von 87, was dann ab 89 bis, also ich glaube, das können Sie immer noch runterladen, ist jetzt ein Open-Source-Projekt, one of the oldest games still being developed, also das können Sie bis heute noch in wahrscheinlich für jede Plattform, die es gibt, dann entsprechend laden. Sie sehen hier auch die Datenstruktur der Welt, also so für jedes Teil gibt es dann ein ASCII-Zeichen, was abgebildet wird. Und das Interessante ist, auf so einer Datenstruktur kann man dann verschiedene grafische Extensions aufbauen. Also ich kann sagen, ich sehe, wie die Welt ist, also kann ich es auch isometrisch darstellen oder hier axiometrisch in der Darstellung. Das ist dasselbe Spiel, es ändert überhaupt nichts, aber die Grafik wird zumindest ansprechender. Ich brauche weniger Fantasie, um aus diesen ASCII-Zeichen mir ein Dungeon zu erzeugen, sondern ich habe dieses Dungeon jetzt schon vor mir. Und das erinnert dann tatsächlich an ein Brettspiel oder die frühen diese Wargames, und auch in Rollenspielen gab es das auch, deswegen gab es ja diese Zinnfiguren, dass man wirklich die Figuren von Brett zu Brett schieben kann, und ich weiß, ich kann mich pro Runde, kann ich mich um drei solcher Felder vorwärts bewegen, das entspricht 9 Metern, weil es aus so einer Tradition herauskommt, zu sagen, jedes Kästchen sind 3x3 Meter und du kannst dich halt 3 Kästchen weit bewegen, wie man das aus Brettspielen kennt. Und hier ist es, im Grunde noch haben wir die Brettspiele rausgenommen, haben die reinen Regeln kondensiert, in Programmcode überführt, minimal visualisiert und anschließend wieder revisualisiert. Das kann man hier sehen, also die Beschränkung auf das Mindestmaß, und das wohl komplexeste Spiel dieser Form ist Dwarf Fortress, was seit 12 Jahren jetzt im Aufbau ist und was bis heute, also es gibt auch da gibt's Plugins für Grafiker, bis heute mit dieser Grafik daherkommt. Aber Sie sehen, wie viele verschiedene Zeichen es gibt. Sie sind also diese Zwerge, das sind sie, also eine Gruppe von Zwergen, die mit so einem Wagen im Wald ankommen und die wollen dann einen Dungeon aufbauen. Und das ist so eine Mischung aus Survival Game und prozedural emergenter Narration. Eines der faszinierendsten Spiele überhaupt, was die Komplexität der Spielmechanik angeht und vielleicht auch so die Hingabe der Fans. Die Macher können davon leben, weil es halt Menschen gibt, die sie jetzt auf Patreon oder so versorgen, weil dieses Spiel einfach so eine große Playerbase hat. Und jedes Mal wird die Welt neu ausgewürfelt. Und nicht nur die Welt, sondern die komplette Hintergrundgeschichte können sie sich neu generieren lassen. So ein Silmarillion, ein prozedurales Silmarillion wird jedes Mal neu generiert oder ihr Dungeon wird dort eingefügt. Sie können sagen, bitte eine 10.000-jährige Geschichte mit allen Namen und Göttern und Kriegen und Völkern wird da prozedural erzeugt und Sie sind dann Teil dieser Geschichte, wenn Sie das mögen. Da gibt es verschiedene Modi, also es ist ein Spiel, was Sie auch einfach so runterladen können, also das lädt rein von Spendenbasis und die Roadmaps sind noch so, in so 15 Jahren jetzt kommen die ersten grafischen Elemente, sollen da jetzt mal dazukommen, dass es irgendwie eine ansprechende Grafik gibt. Aber wenn Sie den Unterschied machen wollen zwischen grafischer Repräsentation, was für viele identisch ist mit Spielen, also die tollen Spiele sind die mit der tollen Grafik und das ist einfach ein schlechtes Spiel, weil es so eine schlechte Grafik hat. So guckt man also wenn man auf Computerspiele als Außenstehender drauf guckt, ist das ein Kriterium, kann man hier sehr deutlich sehen, dass Gameplay und Präsentation zwei komplett voneinander getrennte Bereiche sind, auch der Analyse und auch der Medialität, weil man das eine durchaus abziehen kann von dem anderen und umgekehrt. Also das macht Dwarf Fortress als Spiel so faszinierend, in welcher Komplexität Computer heutzutage Spiele generieren können, dass man auch noch beherrscht. Und es gibt dann verschiedene Ausprägungen. Minecraft zum Beispiel, was ich ja letzte Woche erwähnt habe, nimmt ganz, ganz viel Anregungen auf Dwarf Fortress auf und verarbeitet ihn in einer Art und Weise, die Macher hier, also Adams, die distanzieren sich davon, dann niemals, also Minecraft sei ja sozusagen die Vulgarisierung von Dwarf Fortress, aber dann die Dörfer, wo sie dann handeln können, Crafting-Systeme, Survival-Systeme, Wetter und Wind, Magie, Potions, die sie da brauen können, das ist alles, Dwarf Fortress did it. Und viel komplexer und viel weiter und Minecraft ist da wirklich nur ganz gering, aber da sehen Sie, wie solche Spielmechaniken in anderen Spielen einfach auch übernommen werden können. Neuere bekannte Roguelikes wären Binding of Isaac, was großen Zuspruch bekommen hat von Edmund McCullen, der in der Indie-Szene einen großen Namen hat, weil er hervorragende Indie-Titel rausgibt. Und genau das ist so ein Spiel, also was eine Fanbase hat, die sehr groß ist, die dann auch über Speedruns oder über Walkthroughs versuchen, den Sinn dieser Geschichte auch zu ergründen. Also Isaac, das Ganze wird ja sehr religiös aufgeladen, metaphorisch, es gibt irgendwie Probleme mit seinen Eltern, also sie haben da ganz viel Deutungsmöglichkeiten bei Binding of Isaac und ein Spiel, was so auch regelmäßig durch Neuerungen glänzen kann. Das andere sehr bekannte war Faster Than Light von Subset Games 2014, was eben ein Rogue im Weltraum ist. Sie haben dieses Raumschiff und müssen dafür sorgen, dass sie halt irgendwie von A nach B kommen können und müssen immer so die einzelnen Stationen versorgen. Dann gibt es Angriffe, dann müssen sie sehen, wie sie Feuer evakuieren, wer jetzt wohin geht. Also sie haben immer eine Menge zu tun und letztlich ist es auch schaffbar. Also es gibt ein Ende in dem Spiel, aber dafür müssen sie halt entsprechende Upgrades kaufen und sich da erstmal hocharbeiten. Also das ist ein sehr interessantes Spiel, weil sie die Möglichkeit haben, jederzeit den Echtzeitteil zu unterbrechen, die sogenannte Smart Pause. Sie drücken und dann können Sie planen und dann führen Sie aus und sehen, wo alles schiefgegangen ist. Also sagen, jetzt stelle ich das und das ein, hier wird die Schleuse geöffnet, der geht da ein und der übernimmt das Kommando und dann wird weitergespielt und dann sehen Sie, ob das aufgegangen ist. Funktioniert ziemlich gut, war sehr erfolgreich 2014 und mal schauen, das aktuelle Spiel von denen, ob das auch diese Spielkomplexität hat. Das ist vielleicht so ein Merkmal, Spieltiefe wird da in dem Zusammenhang gern genannt, also wie viele Möglichkeiten eröffnet Ihnen das Spielsystem, Entscheidungen zu treffen, die wirklich bedeutungsvoll sind, die sich also auf den Spielverlauf auswirken. Das ist eines der Qualitätsmerkmale solcher Spiele. Wenn ich bereit bin, auf gute Grafik oder bombastische Grafik zu verzichten, erwarte ich aber ein Spiel, was mich intellektuell fordert, was mich fordert in dem Sinne, dass meine Entscheidung wirklich, da hängt was von ab. Und ich kann auch nicht zurück und Permadeath heißt, wenn ich es verkacke, dann ist das Spiel auch weg und ich kann auch nicht sagen, letzter Speicherstand und ich mache weiter. Ja, das funktioniert sehr gut. Sehr bekannt Darkest Dungeon, durch die Darstellung der psychischen Dynamik der Figuren, die halt in dieses Dungeon gehen und dann zunehmend depressiv oder schwermütig werden mit dem, was sie da erleben, also solche posttraumatischen Belastungsstörungen, die sich da ergeben, die hier simuliert werden und auch Teil des Gameplays sind, dass sie regelmäßig Spieler verlieren aufgrund psychischer Probleme und die dann ersetzen müssen und dann vor solchen Fragen stehen, so der ist schon total durch den Wind, der ist überhaupt nicht mehr einsatzfähig, aber dennoch, ich treibe den weiter, ich bin ja so der Leiter dieser Party und wie weit kann man eigentlich mit Figuren umgehen und gibt es sowas wie ein Gewissen des Spielers zu sagen, also der hat eigentlich eine Pause verdient oder der müsste sich erholen oder der bräuchte mal irgendwie Trost und Zuspruch, weil er sonst die nächste Runde auch einfach nicht mehr durchhält. Oder man sagt, es ist ein Pixelklumpen, der vom Computer gesteuert ist, mir egal, weiter geht's. Und das wird an diesem Spiel durch die emergente Narration, die da entsteht, so geschätzt, dass es eben nicht darum geht, das ist auch kein Spiel, was so uneingeschränkt Spaß macht, so, weil sie immer merken, sie sind hier der Starke, der alle Probleme löst, sondern sie müssen jede Menge Opfer bringen in dem Spiel und wird in dem Zusammenhang halt auch gerne als Erweiterung dessen, was Spiele an Erlebnissen bieten können, gepriesen. So, vielleicht sollte ich Ihnen mal eines zumindest zeigen. Nicht? Wir haben ja nicht so viel Zeit, überhaupt 1980. Wir haben ja nie so viel Zeit, obwohl er noch nicht das ganz krass noch mal ich lasse mal ein bisschen hier die Verdunklung runter. Ich gucke mal, ob ich Ton habe, aber das Spiel hatte, glaube ich, selber keinen Ton. Sie haben wahrscheinlich irgendeinen, der Ihnen halt alles erzählen will, was hier gerade passiert. Nun, das ist dann so ein, das ist jetzt so der rundenbasierte Teil, sie müssen was aufbauen, sie müssen halt, ja, sie müssen minen, sie müssen Essen anbauen, sie können handeln, sie müssen sich um die Struktur der Gruppe kümmern, dass die sie auch gut zufriedenstellen und irgendeiner wird dann wahrscheinlich verrückt und fängt an Katzen zu sammeln und diese Katzen übernehmen dann aber die Versorgungskammer und deswegen verhungern die Zwerge und bevor sie sich selber aufessen, singen sie noch Lieder über sich. Sowas ist eine der möglichen Narrative, die da rauskommt und im nächsten Spiel endet. Sie verlieren immer. Losing is fun ist auch das Motto. Aber die Frage ist halt, wie sie verlieren, ob sie mit Stil verlieren oder ob sie von den Goblins überrannt werden oder dadurch, dass die Zwerge verrückt geworden sind oder dass sie irgendwie alle keine Lust mehr hatten. Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum man verliert, aber irgendwann ist jede Kolonie am Ende. So, das kann man hier dann sich anschauen, wie sich zunehmend was auf. Also Sie sehen schon, das sind spröde Spiele, die eigentlich schon nicht mal mehr... Das ist so eine Mischung schon, ist das noch ein Rollenspiel oder ist das schon ein Strategie- oder Simulationsspiel, die Grenzen verwischen da. So vor der Pause noch die First-Person-Party-Based-Role-Playing-Games, was ein sehr langer Begriff ist. Sie haben dort mehrere Spielfiguren aus der First-Person-Perspektive. Das sind die Dungeon-Crawler aus den 80ern. Auch eine Grid-basierte Umgebung. Haben oft raumbasierte Rätsel und meistens kein Automapping. Sie müssen also von Hand mitzeichnen. Dann ist meist ein rundenbasiertes Gameplay, gerade was die Kämpfe angeht. Und man nannte die damals schon Dungeon Crawler oder Blobber. Interessanterweise gibt es heute als Brettspiele auch Dungeon Crawler. Und die Rollenspiele, also die Pen-and-Paper-Rollenspiele wie Dungeons and Dragons, Pathfinder, die haben diese Dungeon-Crawl-Mechanik dann übernommen. D&D in der 4. Edition ganz stark, in der 5. haben sie es wieder zurückgenommen. Pathfinder hat das bis heute drin. Diese Vorstellung, man baut sich das dann wirklich nach auf dem Tisch und spielt dann praktisch ein Brettspiel in den taktischen Kämpfen. Was ist damit gemeint? Hier sehen Sie mal Wizardry. Also ich habe jetzt ganz viele Folien der Wizardry-Reihe, dass man mal so ein bisschen sieht, wie es vorangeht. Von Sir Tech Software 1981. Im Grunde genommen ähnelt es dem Maze War, was wir gesehen haben, aus der First-Person-Sicht und dem D&D aus Plato, weil die Wizardry-Macher auch mit dem Plato-System in Kontakt gekommen sind. Hatten dann aber auf dem PC die Möglichkeit, das anders umzusetzen. Ich zeige es Ihnen mal hier. So, das waren, also wenn Sie sehen, wenn Sie gutartig draufschauen, dann sehen Sie hier ein Labyrinth mit einer Tür. Sie sehen hier drei Teils für die Wände und hier sind jetzt halt Just Price Monsters. Es ist, und auf der rechten Seite sehen Sie auch, wie er mitmalt auf so einem Beamer. Das ist nicht Teil des Spiels, sondern das ist, glaube ich, von Ihnen dann die Zeichnung. Also es ist, Sie haben im Wesentlichen nur Ihre Klasse, Armor Class, Hit Points, Status und dann arbeiten Sie sich hier langsam durch. Genau. So, und das ist als Spiel, hat es überhaupt keinen Zuschauerwert. Also wahrscheinlich nur, wenn Sie es 2 oder 3 Stunden sich anschauen wollen. Und das hat die Faszination halt im Spiel und wahrscheinlich auch vor allem für diejenigen, die Pen und Paper kennen und diese Pen und Paper Erfahrung, die, muss man ja sagen, bei Anfängern häufig auch nur Dungeon Crawl ist. Da malt man halt irgendwie so ein wahlloses, wenn man mal so eine D&D-Map zeigen darf. Klar, inzwischen hat man professionelle Schreiber am Start. Aber solche, das sind ja jetzt keine unüblichen Dungeon-Strukturen, die jetzt hier hübsch gemalt. Das wurde halt auf so Rechenkästchen gemalt. Das architektonisch macht das überhaupt keinen Sinn. Also darf man auch nicht so rangehen, warum der Raum wie ein Schlüssel aussieht und der andere Raum einfach um die Ecke geht und in der Mitte so viel Platz frei ist und warum es keine Fenster und Tür. Also man muss sich vieles nicht fragen und dass man das mit Fackeln beleuchtet, weiß jeder, dass man das nicht macht, der mal im Haus gegrillt hat. Also nichts davon ist sinnvoll, aber es funktioniert als Spiel, muss man sagen. Und dann geht man halt in einen Raum, da findet man 5 Orks, die leben da. Warum leben die da? Aber die leben halt da. Und dann bringt man sie um und holt ihre Schätze, die sie irgendwoher haben, geht in den nächsten Raum, dann hat man 3 Riesenratten. Dann bringt man die auch um und dann findet man deren Schätze. Und also die Sinnfrage darf man sich nicht stellen, aber es funktioniert als Spiel. Wenn man eine gute Gruppe hat und einen guten Spielleiter, dann klappt das. Das sind Dungeon Crawler. Und das waren die ersten Rollenspielerlebnisse, sind sowas. Das ist eben nicht das, was wir vorher gesehen haben, also auf dem Bild davor, Maps, also eine tolle ausgebaute Oberwelt, hier ist Mittelerde und da gibt es ab und zu mal einen Dungeon. Nein, sie sind in dem Dungeon, sie wachen auf in dem Dungeon und müssen da wieder raus. Und so ein bisschen ist Wizardry. Es gibt eine minimale Rahmenhandlung, irgendwo in der Kneipe trifft sich die Party und dann geht sie in die Dungeons. Aber das ist die Erfahrung, die man einsammelt. Und wenn man nicht aus der Pen und Paper, und das ist ein soziales Erlebnis, Pen und Paper, es gibt auch Solo-Rollenspiele, aber also in so Büchern, so wie Choose Your Own Adventure, aber mit Rollenspielmechanik, wo sie auch gegen sich selber würfeln. Aber es war immer nur Second Best. Das Erlebnis ist die Gruppe. So, und die versucht man hier dem Spieler, der jetzt gerade keine Gruppe hat, wiederzugeben, indem er halt 5 Figuren spielt oder 6. Und sich vorstellt, das wären jetzt 6 Mitspieler am Tisch. Und wenn man nicht aus der Pen-and-Paper-Welt kommt, sind diese ersten Spiele nur verständlich, wenn man aus den 70ern kommt, wo es einfach noch viel weniger Spiele gab, die funktionierten. Und dann lässt man sich darauf ein, aber die Faszination für Computerrollenspiele speist sich lange aus dem Vorbild der Pen-and-Paper-Spiele. Hier sehen Sie dann Wizardry von 87, The Return of Wirtner mit mehr Narrativen. Also man hat jetzt keine Ich glaube, man spielt ja auch keine Heldengruppe, sondern der Erzschurke, ist, man ist halt dieser Wärtner da und das ist der Böse aus dem ersten Teil, den man hier übernimmt. Dann wird es Ende der 80er wird's bunt, weil die Grafikkarten des PCs das endlich hergeben. Also auch hier hat man wieder die Party, diesmal 6 Spieler, die sehen Sie da links und rechts, bis zu 6 Spieler, die mitspielen mit den Werten, also den groben Werten, die man braucht. Aber Sie können auf jeden eingehen und dann sehen Sie mal, was der Stärke, Intelligenz, Vitalität, Dexterity, Speed, also die verschiedenen Rollenspielwerte, die man aus den Pen-and-Paper-Systemen kennt. Und dann unten verschiedene Waffen, Inventories etc. Und der Charme dieser Spiele, das kennen Sie vielleicht bei Pokémon, ist das ja auch so, wo man so ganz viele Figuren hat und sich um jeden einzelnen kümmern muss. Der Charme dieser Spiele ist dann doch schon sehr buchhalterisch. Also einerseits so diese Welt entstehen zu lassen, aber dieses Gefühl zu haben, da wächst was. Und das bin ich oder das sind ist meine Gruppe. Und alles, was ich mache, trägt dazu bei, dass diese Gruppe stärker, mächtiger wird und größere Aufgaben herantreten kann und dann den epischen Schlusskampf auch irgendwie hinbekommt. Das ist aber der besondere Reiz, der hier vor allem im Kopf entsteht. Das ist ja nicht die Geschicklichkeit des Spielers oder so dieses Action. Und auch die Narrative ist meistens jetzt nicht so unglaublich spannend. Also es ist halt wie viele Narrationen dann sehr stereotyp. Also da liest man, wenn man Fantasy mag, liest man lieber das Schwert von Shannara, wenn man den Herrn der Ringe durch hat, als Wizardry zu spielen. Also man spielt es nicht, weil man da eine tolle Fantasy-Geschichte erwartet, aber man möchte sie erleben. Und das ist was anderes als die Bücher und die wenigen Fantasy-Filme, die es in der Zeit gibt. 92 Wizardry 7, Crusade of the Dark Seventh. Hier sehen Sie ja schon den Hang zur 3D, aber es ist halt noch so Pseudo-3D, weil es Pixelgrafiken sind. Es ist nicht polygonbasierte 3D-Grafik. Aber es gibt mehr Figuren und die NPCs haben dann auch ihre eigenen, also sowas wie KIs, die haben auch ihre eigenen Agenten. Also die wollen irgendwas Spezielles machen, wollen irgendwo hingehen oder haben eine eigene Aufgabe, die sie erledigen müssen. Hier gibt es jetzt Mapping, also Sie können dann zum Teil, jetzt fängt es an mit dem, dass Ihnen das Map-Malen abgenommen wird. Ich kann Ihnen das ja auch mal zeigen, solche Ja, gut, alles am Computer. Das wurde halt früher mit Papier nebendran, wurde mit dem Computer mitgezeichnet. Bei den Adventures habe ich den ja auch schon gezeigt. Also, dass man einfach das aufmalen muss, sonst verirrt man sich tatsächlich auch in diesem Spiel, weil dieses Spiel dann nicht sagt, ja gut, dann setzt sich auf den Aufgang zurück. Man kann nach Westen, Norden, Süden, Osten und man kann das Spiel beenden. Und da muss man wissen, wo man hingeht. Das lernt man früh, aber irgendwann haben die Spielemacher dann schon festgestellt, das ist ja kein wirklicher Skill, den man dem Spieler ausbilden möchte. Und hat dann sowas wie Automap oder eben hier die Map-Skill, dass dann ihre Figur das mitmalt. Das Spiel wusste ja, wie seine Welt aussieht. Sie sehen auch hier, die Dungeons sind genauso sinnbefreit wie diese da, also so ist es halt. Wie gesagt, man darf dann nicht mit dem Aspekt, ist das High Fantasy rangehen. Und also High Fantasy, da muss das ja alles in ein System passen, was glaubwürdig ist. Das ist eher Low Fantasy. Also man geht rein, tötet alle Monster, hole alle Schätze und rette die Welt. So von Conan the Barbarian ausgehend, Low Fantasy in Computerspielform. Wizardry 8 2001, hier geht es jetzt schon wie halt Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre in die Polygonwelt mit sehr reduzierten Low-Poly-Modellen, sehr rudimentären, hier sehen wir halt Texturen immerhin, aber die Texturen sind sehr verwaschen, weil die halt so gestreckt werden auf die Modelle, also mit sehr vielen Einschränkungen, was dann dazu führt, dass solche Spiele schlechter aussehen als die von Mitte der 90er oder Anfang der 90er, weil da sieht man den Alterungsprozess und es dauert eine Zeit, bis sich das dann zunehmend wieder einfängt, beziehungsweise man geht dann in eine nicht fotorealistische Darstellung und versucht das in so einer Anime, hier zum Anime-Look zu halten. Wizardry 2009 oder Wizardry Online 2013. Also es ist jetzt eine Reihe, die gut in dem Fall jetzt 30 Jahre auf dem Buckel hat, und die wahrscheinlich auch als Franchise weiterleben kann. Also da Wizardry Online wäre jetzt schon so ein Free-to-Play, Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, was jetzt ein anderes Subgenre ist, aber was aus dieser Wizardry-Franchise kommt. Eine andere Serie ist Might and Magic, 86 geht die los, und das ist eines der ganz typischen Western Role-Playing Games auf PC-Basis. Wobei man sagen muss, Roleplaying, also Rollenspiele auf Konsolen ist viel schwieriger durch diese vielen Optionen. Das gibt es, gerade aus dem Japanischen kommen, so Final Fantasy, wo sie aber das Problem haben, sie haben mit dem Controller was deutlich Schwierigeres, sich durch solche Menüs durchzuarbeiten, als hier, wo sie ganz viele Tastaturkürzel haben und später Mausklicks. Also es gibt Genres, die auf PC oder Homecomputern besser laufen, weil sie ein viel größeres Eingabeinterface haben als die Controller mit ihren 8, 14 Tasten und sie sich dann sozusagen durchklicken müssen durch dieses Menü, um den Punkt zu finden, den sie haben wollen. Und das führt dazu, dass gerade diese PC-basierten Rollenspiele, die sehr stark auch systemlastig sind, vor allem eben auf solchen Plattformen laufen, in denen sie Tastaturen anschließen können. Es bleibt bei dem mittelalterlichen Fantasy-Setting und die typischen Gegner, die man so aus anderen Rollenspielen kennt. Und auch hier gibt es so eine Reihe, das geht bis Might & Magic X Legacy 2014. Auch diese Reihe ist noch einigermaßen lebendig. Ich werde heute übrigens, wie Sie sehen, also ich ziehe hier ein Spiel nach dem anderen durch. Es gilt mehr so, dass Sie mal, die Folien kriegen Sie ja mit den Aufnahmen, wenn Sie es nachbereiten, dass Sie sich diese Spiele nochmal so auf YouTube nochmal anschauen. Might & Magic gehört schon zu den Spielen, die Sie dann auch bei Good Old Games kaufen können, wenn Sie das ernsthaft interessiert. Aber es reicht bei vielen dieser Spiele, dass man überhaupt mal gesehen hat, wie die sich mechanisch entfalten, um zu verstehen, wie ist es zu den Rollenspielen gekommen, die wir heute kennen. Das gilt auch für die Bard's Tale-Reihe, die Sie auch hier sehen, ganz stark tabellarisch operiert und dann ist ja von 85 mit so ganz kleinen Ausschnitten in so einem 3D-Raum, wieder First-Person-Perspective. Sie haben ihre Conan Shadow Dancers, also sie haben ihre Gruppe mit ihren verschiedenen Werten, die da durch dieses Spiel durchgehen. Hier sehen Sie dann mal Construction Set, hier konnte man dann seine Level generieren, das muss man erstmal hinkriegen und das dann 3D auch umsetzen. Und 2018 kommt, also die voraussichtlich, die Kickstarter-Kampagne versucht es wieder aufleben zu lassen. Es gab eine Umsetzung, glaube ich, auf iOS, also Bard's Tale ist auch so eine der berühmten Rollenspielreihen aus den 80ern, die neben Wizardry oder Might & Magic großen Ruf haben, einfach als Rollenspiele gut zu funktionieren. 87 kommt Dungeon Master und Dungeon Master ist jetzt auch wirklich mal was anderes, weil es in Echtzeit funktioniert. Hat einen riesen Erfolg gehabt, Dungeon Master, weil man plötzlich gemerkt hat, dass das Rollenspielerlebnis dann doch nicht nur wie ein Pen und Paper, also ich würfe, du würfelst, doch in Runden basiert ist, sondern auch in Echtzeit funktionieren kann. Ich gehe mal vorwärts. Es gilt das Alte, dass sie sich immer also in 90-Grad-Winkeln drehen. Deswegen ist die Orientierung beim Zuschauen enorm schwierig, weil sie ja gar nicht wissen, auf welche Taste der gerade drückt, um sich zu drehen. Dann haben sie halt dieses Inventory. Sie sehen, dass man, also linker Arm trägt das, rechter trägt jenes. Also alle Items, die man ausstatten kann. Hat schon sehr viel der Elemente, die man heute aus Rollenspielen kennt, abgesehen von der Grafik natürlich, aber es funktioniert auch auf dem Amiga, also auf dem Homecomputer der späten 80er. Von der Grafik, und da ist es, funktioniert ziemlich gut, so was den Grad der Darstellung angeht. Also man kann sich ziemlich gut in dieses Dungeon reinversetzen, aber Sie müssen es halt auch hier mitmalen. Also das ist das berühmte Dungeon Master, da gibt es dann auch hier verschiedene Ausprägungen, Teil 2 oder Eye of the Beholder, was ganz ähnlich funktioniert, Lands of Law, The Throne of Chaos, was Ihnen so, naja, Sie sind halt der Verwalter der Gruppe und Sie sehen immer nur den Ausschnitt der Spielwelt. Und das ist hier auch, dass eigentlich der Verwaltungsaspekt fast größer ist als der eigentliche Weltaussicht. Das ist heute dann anders. Also heute verstecken sich diese ganzen Dinge in Extra-Menüs und Sie haben komplette 3D-Welten. Hier versucht man, so viele Informationen wie notwendig und wie möglich Ihnen auch zu geben. Oben rechts sehen Sie Ihre Party, die Sie dann auch umgruppieren können, dann ausrüsten, wer trägt in welcher Hand was. Und immer so mit einem Blick auf die Statistik, so schon so ein Spiel für Buchhalter, die halt genau wissen wollen, okay, der hat jetzt diese Fähigkeiten, der kriegt jetzt das Item, dann ist er so stark mit der einen und so schwach mit der anderen Hand und was man alles machen kann. Und jetzt wird gekämpft und der Kampf selber ist schwach. Wenn Sie Legends of Grimrock kennen, dann werden Sie diese Gegner wieder erkennen. Aber auch hier ist die Grafik mehr so eine Visualisierung des Gameplays, aber nicht der eigentliche Spielinhalt. Das Spiel geschieht im Kopf. Deswegen Fantasy Roleplaying Game, ich dachte früher, das heißt, weil es die Fantasie anregt, Fantasy, also nicht, weil es das narrative Thema Fantasy ist, sondern weil man sich das alles im Kopf vorstellen muss. Und hier ist es im Grunde genommen auch. Da gab es schon Spiele, die deutlich mehr Animationen anboten als das. Aber es passiert halt in der Verwaltung, das ist eigentlich das Eigentliche, um was es geht. Da passiert das, was das Spiel ausmacht. Legend of Grimlock, wie gesagt, 2012 greift das auf. Ist so eine Hommage, sagt man heute, an Dungeon Master. Funktioniert auch noch so mit diesen typischen 90-Grad-Drehungen. Und bei Legend of Grimlock, was ich charmant finde, da gibt es halt eine Automapper. Und dieser Automapper funktioniert halt wie kariertes Papier. Also so sieht das dann aus, als hätte jemand auf so ein Matheheft wie in den 80ern halt dieses Dungeon mitgemalt. Und es entsteht auch nur dort, wo sie waren, malt er auch für sie. Be Coward Here, Play It's a Good Room. Und ist eher so eine, also okay, ich weiß, dass du keine Karten mehr malen willst, aber eigentlich müsste man, und wir tun jetzt mal so, als würdest du es machen, und ich gebe dir aber die notwendigen Werkzeuge dazu. Aber es sind genau die Items, die man auch aus Dungeons & Dragons Maps kennt, also die Tür ist dieses kleine Rechteck mit den Strichen. Und das fand ich so eine, also das ist so ein Spiel für Liebhaber der Pen & Paper und der ersten Computer-Rollenspiele aus der Frühzeit. So, ganz jetzt noch kurz was, sozusagen Japan tat sich auch was, gerade was diese Party-Based Role-Playing-Games auszeichnet. Das ist auch ein Merkmal der japanischen Rollenspiele, ist lange Zeit eben die Gruppe, diese vielen verschiedenen, dieser rundenbasierte Kampf. Und ansonsten Dragon Warrior bei uns, also in Amerika und Europa ist es dann Dragon Quest von Square Enix seit 1986, ist eine der wahrscheinlich erfolgreichsten oder am längsten laufenden und einflussreichsten Rollenspielserien aller Zeiten, weil es eben international auch enorm breit rezipiert wurde. Und hier sehen Sie es von 86, 95 auf der SNES, 2010 auf der Android-Version. Also es hat ganz, ganz viele Folgen und ist sehr robustes Fantasy-Setting. Also es unterscheidet sich jetzt in den verschiedenen Instanzen dann halt in die einzelnen Mechaniken, halt diese typischen Turn-Based. Sie können auch für Attack oder Magic oder ich benutze ein Item oder ich verteidige das. Etwas, was man ja auch von der Final Fantasy-Reihe kennt. Und Sie sehen in der Mitte, das ist so ein typisches Kampfmenü. Follow Orders, Fight, Change, Tactics, Run und gegen wen greife ich an, was Sie dann aus anderen japanischen rundenbasierten Rollenspielen auch kennen. Also es ist so die Blaupause für japanische Rollenspiele, Dragon Quest. Und das andere von Square Enix, Final Fantasy, von 1987 fängt es an und jetzt das letzte ist ja 2016 rausgekommen, also Final Fantasy 15. Und Sie sehen, dazwischen hat sich eine Menge getan und einige dieser Spiele sind halt die erfolgreichsten oder die wichtigsten oder dann die mit einer großen Fanbase versehenen Rollenspiele, die das ganze Genre sehr nachhaltig prägen und auch kontrovers werden, wenn es dann so um die Frage Cutscenes gegen In-Game-Graphics oder wie viel Cinematografie braucht es, also Final Fantasy 8 war das, X13 war das, wo man halt irgendwie 20 Stunden wird man linear da durchgeführt und erst dann eröffnet sich die Welt. Also wie viel Open World gegen nicht Open World hat man und wie groß ist die Narrative. Also das ist eine interessante Reihe, vielleicht weil sie auch eben, das heißt zwar immer, es ist aber keine Fortsetzungsgeschichte, es sind ja durchaus in sich abgeschlossene Geschichten, manchmal greift man Figuren aus anderen Teilen her wieder auf. So, und das ist eine der bekanntesten japanischen Rollenspielreihen. Hier sehen Sie mal die Version von 87, die gar nicht so anders war als Dragon Quest, aber halt ein bisschen anders funktionierte. Und hier sehen Sie dann eine 97er-Version, die berühmte Final Fantasy VII, eines der narrativ starken Geschichten, die halt viele Spieler davon überzeugt haben, dass Computerspiele eben auch starke Geschichten und starke Figuren haben kann. Ich glaube, das Remake ist immer noch in der Mache und soll dieses Jahr rauskommen. Wir sind sehr gespannt, ob das tatsächlich kommt und ob es die Erwartungen auch erfüllen kann, was man dafür daran hatte. Kampfsystem ist Classic Turn-Based, also 1 bis 3 ist eben abhängig von der Klasse, kann ich dann die Fähigkeiten einsetzen oder die Fähigkeiten hängen von der Nutzung ab. Im zweiten Teil, je öfter ich eine Fähigkeit einsetze, desto besser werde ich da. Dann gibt es das Active Battle System mit Action Meters und Limit Break Cinematics, also ab Teil 7 kann ich dann, muss ich mich entscheiden und kann, habe eine bestimmte Zeit, um irgendwie die Angriffe auszuführen. Conditional Turn-Based, Real-Time Commands, Paradigm System, Action-Based, also diese verschiedenen Final Fantasy Spiele unterscheiden sich dann, und da muss man dann auch drauf gucken, wenn man sich die Reihe genau anschaut. Auf der Flughöhe, auf der wir gerade sind, muss ich das nicht alles im Einzelnen erklären, aber wenn Sie wissen wollen, wenn Sie, sagen wir mal, sich ein Final Fantasy vornehmen, Sie wollen Final Fantasy 15 in Ihrer Hausarbeit besprechen, dann ist es gar nicht schlecht, wenn Sie sich dazu äußern können, woher kommen eigentlich die Mechaniken, gab es die schon, ist es eine Variation eines alten Final Fantasies, dass Sie es so ein bisschen historisch auch einordnen können und auch feststellen, warum hat man sich jetzt dazu entschieden, ja, man hat ja verschiedene andere Versionen durchgetestet. Es hat ja einen Grund, dass man davon weggegangen ist und was anderes aufgebaut hat, um einfach zu sehen, wie funktioniert es am besten oder was ist die beste Player Experience. So, wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Um 17:45 geht es hier weiter mit Tactical Role-Playing Games. Taktische Rollenspiele sind als Merkmal auch mit mehreren Spielfiguren ausgestattet. Also sie haben mehrere Figuren. Die Darstellung ist meistens isometrisch oder im Schrägriss, weil sie ja das verteilen müssen. Also die Inspiration sind tatsächlich Brettspiele sehr stark, wie so viele auch Simulationsspiele kommen die deswegen isometrisch oder schrägriss her. Das Gameplay ist in der Regel rundenbasiert, es gibt auch Real-Time Tactics, da kommen wir aber in der Strategie- und Taktikvorlesung drauf. Bei Tactical Role-Playing Games wiegt dann das rundenbasierte, meistens für einen Spieler, der halt seine Party da irgendwie verwaltet. Vergleichsweise wenig Exploration im Vergleich zu den anderen Spielen und manchmal heißen sie eben auch Simulation Role-Playing Games. Also können Sie sich vorstellen, wie Schach, ist ja auch ein taktisches Spiel, Schach, in dem die einzelnen Figuren besser werden können. Also wenn Sie den Bauern oft genug einsetzen, dann wird er irgendwie stärker und kann dann ein Springer werden oder sowas. Hier sehen Sie frühes Bokusoka Wars von 1983 oder Silver Ghost von 1988. Wo sie die Figuren dann in Echtzeit steuern. Es gibt dann in einzelnen bekannten Franchises wie Final Fantasy eben so Final Fantasy Tactics oder Suikoden Tactics von 2005. Sie sehen hier sehr gut die Felder, auf denen man sich bewegt. Das sieht eher aus wie ein Brettspiel. Und Sie können dann halt da hingehen, Sie können sagen, wer hat einen Bewegungsradius, der hat irgendwie vielleicht einen Kampfradius von 4 Feldern oder kann ein Feld weit gehen. Und dann müssen Sie halt sagen, okay, der geht dorthin, macht dann folgende Aktion. Ich zeige Ihnen gleich noch ein Spiel XCOM, was dann so eigentlich Genre definierend werden wird. Aber das ist so eine Mischung aus Brettspiel, Rollenspiel, weil die Figuren, mit denen Sie dort operieren, wie in einem Rollenspiel verwaltet werden. Die Ultima-Serie hat in manchen ihrer Instanzen, hat sie das, also Ultima 6 oder Ultima 9 und nicht Ultima 4 wie dieses, also wo sie mit verschiedenen Figuren arbeiten. Und die hat dann auch diese extrem taktischen Elemente. Hier wäre Ultima 3 von 1983 oder hier ist diese Ultima-Reihe, wobei sie dann teilweise nur eine Figur haben, die dann gegen mehrere Gegner kämpft oder sie haben dann eine Party und es gibt die Overworld, es gibt die Dungeon-Welt und es gibt die Kampfzone, wo sie dann die verschiedenen Figuren verteilen und die Grafik ist auch hier extrem zurückgenommen. Ich kann Ihnen das mal zeigen. Ich zeige mal Ultima 3. Achso, das ist wieder so die Kulturgeschichte des. Wie soll ich noch gehen? Aber das ist völlig werbeverseucht. Also das ist jetzt gerade so eine taktische Kampfszene, wenn Sie wollen. Jetzt haben wir da sogar drüben. Sehr deutlich, das ist High-Grade-Graphics.
wie gesagt, jedes dieser Kästchen ist dann hier an den Kästchen auf dem Papier geworden. Und Sie sehen oben Ihre Crew, mit der Sie arbeiten, und jetzt müssen Sie gegen die Piraten da antreten. Alles sehr spröde Spiele. Also aus heutiger Sicht, das gibt es alles bei Good Old Games für einen Dollar oder einen Euro oder sowas. Da können Sie das alles in Emulatoren dann nachspielen. Aber da muss man schon großes historisches Interesse am Genre haben, um sich dem auszusetzen. Weil es jetzt auch keine Experience ist, die man mal gemacht haben muss.
Aber es ist nicht uninteressant zu sehen, ob woher solche Genres einfach kommen. Bekanntes Fire Emblem als Serie ab 1990 auf den, also gerade auf Nintendo DS und auf den Portable Nintendo System, in denen sie halt auch so dieses Team von Figuren da durchschleusen. Und hier sieht man dann, also gerade in dieser Map, den Wirkungsradius, wie weit kann eine Figur laufen, und dann meistens hat sie dann irgendwie, die kann sich bewegen und kann dann noch eine Aktion ausführen. Und hier sieht man dann auch die verschiedenen Werte, und das macht es zu einem taktischen Rollenspiel. Taktik einerseits, dass die Figuren in ja Bewegungsradius, wie man das von entweder Tabletop-Games oder eben Schach und solchen Brettspielen kennt, sie hat bestimmte Handlungen, weil sie bestimmte Fähigkeiten hat, die können auch sterben. Gerade Fire Emblem ist ja so bekannt für seinen Permadeath, also nicht Permadeath, aber dass einfach einzelne Party-Member sterben, und dann stehen die für den Rest des Spiels auch nicht mehr zur Verfügung. Und wenn sie nicht gut umgehen mit ihren Ressourcen oder mit ihren Figuren, dann wird das Spiel deutlich schwieriger. Also hier wäre Fire Emblem Fates von 2016. Und das ist so eine ganz berühmte Reihe taktischer Rollenspiele. Das bekannteste im Westen ist XCOM UFO Defense von 1994, was bis heute muss sich jedes taktische Spiel, also auch nicht mal Rollenspiel, jedes taktische Spiel lässt sich immer daran messen, ist es so gut wie XCOM.
Also das ist schon interessant, dass es ein Spiel geschafft hat, so derartig Genre definieren zu werden. Es gibt ja dann auch die entsprechende Umsetzung jetzt auf PlayStation. Das ist es nicht. Also hier erstellen Sie dann erstmal Ihre Party und müssen nämlich mühsam zusammenstellen. Und Sie können viel Zeit da rein verbringen, Ihre Figuren auszuwählen, aber wenn die Ihnen sterben, dann sind sie halt weg. Und dann müssen Sie neue rekrutieren. Also das Ganze ist halt im Weltraum, also UFOs landen, und Sie müssen diese irgendwie weltweiten UFO-Angriffe denen nachgehen, das ist so eine Spezialeinheit halt, und müssen dann Ihre Leute dort einsetzen, die solche UFO-Missionen aufklären, und es sind immer nur Angriffe. Letztlich geht es nicht darum, finden Sie eine friedliche Lösung, sondern schmeißen Sie die Aliens wieder von der Erde. Und hier sehen Sie dann genau das, was so ist eher ein Merkmal also von Action-Rollenspielen oder von Rollenspielen zumindest, was dieses Inventory-System angeht. Hier vorne wäre dann eher das Character-Creation-System, wo Sie dann die verschiedenen Leute anhalten. Sie haben eine Menge zu tun, auch Ihr Equipment zu verwalten. Und dann landen Sie, und Sie sehen auch hier sozusagen so einen Aufriss, jetzt guckt man nicht wieder in das Flugzeug, sondern sieht man das, was man außen sieht, aber man hat auch so die Sichtfelder, der guckt halt nicht hinter diese Räder. Und wenn er sich bewegt, dann öffnet sich die Sichtlinie. Und das war alles Teil dieser Simulation. Jetzt gucken Sie wieder rein. Das ist das, was die sehen können oder was die an Informationen haben. Und Sie schicken Ihre Crew daraus. Sie sehen auch diese ganzen Aktionen, die Sie unten auswählen können. Gehe hoch, gehe runter, mach dieses und jenes. Und Sie haben eine gewisse Möglichkeit, sich zu bewegen oder Aktionen auszuführen. Und müssen sowohl die Gegend explorieren, dann müssen Sie das absichern, was man halt auch von taktischen Shootern, also von taktischen Spielen insgesamt kennt. Sie kommt dann auch wahrscheinlich kommt dann auch gleich ohne Kontakt und wird dann auch in die Kampfsituation gezeigt. Alle gehen da rein und infiltrieren langsam das Gebäude, und da jetzt wird geschossen worden. Das läuft aber auch rundenbasiert. Und da müssen Sie dann aufpassen, dass da keiner alleine in den Raum reingeht, und wenn dann drei Aliens drin sind, dann ist der halt weg. Und das ist der Reiz des Spiels. Einerseits ist das taktische Element, und dann müssen Sie Ihre Basis aufbauen. Die finden dann Items, und damit können Sie dann neue Technologien erforschen, etc. Also wenn Sie die PS3-Version gespielt haben, die spielt sich sehr ähnlich, also es hat sich sehr stark am Original orientiert. Aber das ist der Taktikteil, dieses Bewegen und Bewältigen einer speziellen Situation. Und der Rollenspielteil sind halt, dass Sie Ihre Figuren entsprechend die Rollenspielcharaktere behandeln können. Genau, jetzt haben Sie da die Aliens, und die haben sich jetzt gegenwärtig irgendwie gekillt. So, das ist die Blaupause. die Blaupause für taktische Rollenspiele.
Jagged Alliance von 94 war so der große, der kleine Konkurrent, der sich auch durchaus daran versucht hat, nicht mit Aliens, sondern halt mit so einer Söldnertruppe, aber nie so erfolgreich wurde wie XCOM, weil halt auch einige Spielelemente gefehlt haben, aber durchaus eine erfolgreiche Reihe war. Die Realms of Arcania-Serie von Attic Entertainment hat es dann auch versucht. Es gibt bis, oder Shadowrun Returns war ja dann so ein Kickstarter-Projekt, und nachdem Shadowrun 93 der erste Vorläufer war, kommend von der Rollenspielreihe Shadowrun, die es ja auch bis heute als Pen-and-Paper-Version gibt. Von der Mechanik her, auch hier müsste man jetzt reingucken, worin unterscheiden die sich, was sind eigentlich die spezifischen mechanischen Unterschiede, habe ich weiterhin nicht die Zeit für jetzt im Einzelnen reinzugehen, weil es ja hier so um den Überblick geht. Aber der besondere Reiz ist es hier, vielleicht auch was rundenbasiert zur Echtzeit ausmacht, dass der Vorteil von rundenbasiert ist, man kann nie sagen, ich wurde so gehetzt, ich habe mal daneben geklickt, dann hat man einmal nicht aufgepasst, sondern es ist tatsächlich ein Spiel, wo man überlegen muss, was man macht. Und je besser das Spiel, zumindest in der Rezension, desto mehr Entscheidungen kann ich fällen, die auch spielrelevant sind. Und wenn man so ein bisschen ernsthafter in dem Genre ist, dann ist man auch bereit zu sagen, okay, wenn ich einen Fehler mache, dann verliere ich halt auch die Partie. Also dann bin ich selbst schuld und dann muss ich nochmal anfangen oder ich gehe zum letzten Speicherpunkt zurück, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann tatsächlich mich verskillen oder ich habe die falschen Leute mitgenommen, mir fehlt es an Ausrüstung, ich habe Fehler gemacht, war zu langsam oder zu schnell. Und man lernt dann allmählich in dieses System reinzuwachsen, was ja ein Faszinosum von Computerspielen ist, dass man lernt, so ein System zu beherrschen und auch die Regeln erst im Laufe des Spiels kennenlernt, weil man bestimmte Situationen erst als Spieler erlebt. Neuere Vertreter, The Dark Eye Blackguards von 2014 oder Invisible Incorporated von 2015. Es gibt, ich denke mal, jedes Jahr kommt ein Spiel raus, was sich ernsthafter als Vertreter von jetzt Turn-Based Tactics oder Turn-Based Role-Playing Game oder Tactical Role-Playing Games begreift. Der Markt ist überschaubar, weil es sehr komplexe Spiele sind, die auch sehr frustrierend sind in der Einarbeitungszeit, weil man am Anfang halt nach dem Tutorial dann doch ziemlich allein gelassen ist. Aber wenn man dann einmal reingewachsen ist, sehr viele Liebhaber haben, die sich überschneiden mit Liebhabern komplexer Brettspiele. Also wenn Sie Descent kennen, aber dann auch die Dark Souls-Adaption oder es gibt diese ganzen Dungeon Crawler als Genre, Doom, Gears of War, das sind Adaptionen, die alle so im Grunde genommen Turn-Based Tactics sind, manchmal sogar mit Rollenspielaspekt. Manche davon sehen Sie heute Abend auch, wenn Sie zum Spieleabend kommen, weil das eine spezielle Form von Rollenspielen, von Brettspielen sind, die eben sehr stark auf solches, okay, wer geht wohin, wer macht was, kooperativ meistens, weil sie als Gruppe antreten gegen das Spiel oder gegen einen Spielleiter, der praktisch das System dann repräsentiert. Und da ist ein Computer, manche dieser Spiele haben dann auch eine App, die das für sie erledigt dann, weil da Computer in der Verwaltung ganz hervorragend geeignet sind. Also das wären taktische Rollenspiele. Wie gesagt, zu den Tactics kommen wir sogar noch, das wären jetzt der Rollenspielaspekt. Und ein anderes großes Subgenre sind Action-Role-Playing-Games. Action-Role-Playing-Games sind meistens mit einer einzelnen Figur, gibt es aber auch mit mehreren Figuren dann im Multiplayer. Echtzeit-Gameplay, Fokus auf Kampf, im Grunde genommen ist das Rollenspiel ohne dieses blöde Rollenspiel. Also sie haben Hack and Slay, sie gehen da rum, hauen alles platt, holen alle Schätze und leveln sich dann hoch. Also im Vergleich zu diesen Hack and Slays oder Run and Guns ist es hier noch der Aspekt des Rollenspiels stärker drin, aber Merkmal ist das Actionbasierte. Sie müssen nicht mit irgendwelche Verhandlungen führen, wenn Sie, wie heißt das Spiel, Munchkin kennen. Munchkin ist so das Action-Rollenspiel der Kartenspiele oder der Brettspiele. Und so ist das hier auch. Sie gehen da durch, möglichst flott, und versuchen sich hochzuleveln, müssen aber keine Dialogbäume durchklicken oder mühsame Verhandlungen im Shop auf sich nehmen, sondern es gibt immer genug Loot und es gibt immer genug Herausforderungen. Minimalistische Narration und Interaktion, oft randomisiert angebotener Content, das heißt, sie wissen nicht, was gelootet wird, nicht mal welche Items es gibt, also sie finden dann verschiedene, Diablo ist ja so der klassische Vertreter, und da wissen sie nicht, das Ich erinnere mich schon zum dritten Mal jetzt daran, dass es dringend abgebrochen ist. Also Diablo ist so, dass sie wissen zwar ungefähr, wo sie was finden auf der Map, die wird jedes Mal begrenzt neu ausgewürfelt, aber die Items, die die Monster fallen lassen oder in den Kisten sind, die werden auch prozedural erzeugt, sodass dann irgendwann so ein Sammeleffekt entsteht. Okay, die Waffe hat die und den Wert besser als den anderen, dafür brauche ich eine größere Stärke, aber eine geringere Geschicklichkeit, ich kann aber einen Ring mehr tragen. Und diese Form von Optimierung von Spielereinstellungen haben auf viele Menschen eine große Faszination, groß genug, dass dieses Genre seit vielen Jahrzehnten irgendwie erfolgreich jedes Jahr neue Vertreter auf den Markt entlässt. The Tower of Draga 1984, also die frühen 80er, Kombination von Arcade-Game, sieht man schon so ein bisschen an dem Screen, wie der aufgebaut ist, Rollenspiel- und Action-Adventure-Elementen, eine frühere Hack-and-Slash-Mechanik, also eben hau drauf, Fantasy-Pac-Man kann man sagen, passt ja auch in die Zeit, Pac-Man hat ja so ein Boom an Labyrinthspielen losgetreten und da wurden alle möglichen Genres mal in ein Labyrinth verlegt und Dungeons aus den Rollenspielen hatten ja diese typischen Labyrinthstrukturen, die man hier dann auch wiederfindet. Dragon Slayer oder Hydlight von 84 sind zwei Spiele, die halt daherkommen wie die Spiele, die wir gesehen haben, also Final Fantasy oder Dragon Quest, aber eben viel stärker auf diese Action-Komponente Wert legen. Ich zeige Ihnen das alles nicht, weil ich Ihnen später lieber noch eins zeigen will, dass Sie es sehen in dann Mechaniken, die, also das sind ja so Vorläufer, wo man sagt, das war noch nicht das Action-Role-Playing-Game, wie man es dann heute kennt, aber die Wurzeln liegen, naja, wie bei allen Genres eigentlich, immer in den 80ern, also das sind die alten Griechen der Computerspielgeschichte, das sind die 80er und die 70er vielleicht und eher die 70er wahrscheinlich, und die 80er ist das Mittelalter, so die dunkle Zeit, und dann entwickeln sich aber daraus die Spiele, die wir heute auch kennen. Zum Teil wirklich auch einfach, indem die Franchise weitergeführt wird oder basierend auf. Neon Falcom ist auch ein Vorreiter der Action-RPG-Entwicklung. Also hier sehen Sie dann verschiedene Character-Statistics, die man aufstellen kann. Größere Questbäume, die Sie haben. Exploration und Overhead, dass Sie was von oben sehen und von zumindest aus der First-Person-Perspektive, also verschiedene Perspektiven. 85 geht's los, 87 und 2005. Auch so eine Reihe, die sich dann erstmal weiterentwickelt und ihrem Grundcharakter treu bleibt. Hier sind dann die späten 80er Jahre, die Wise, die gibt es auch immer noch als, ich glaube so auf Steam kann man die sogar auch noch als Vertreter haben, die einfach deutlich flotter sind vom Spiel her und dann eben auch so einen Echtzeitcharakter haben. Und das eingangs erwähnte Secret of Mana fällt eigentlich auch darunter. Sie gehen dann durch diese Welt und können halt sehr flott gegen Gegner kämpfen. Die lassen sofort was fallen, das wird sofort eingesammelt und sie entscheiden, ob sie es behalten wollen. Insofern sind nicht alle Spiele sind narrationsarm, alle Action-Role-Playing-Games. Hier ist es noch so eine Mischung aus, wir nehmen die klassischen Mechaniken von Rollenspielen und auch diese Queststruktur, beschleunigen aber das Gameplay und irgendwann lässt man dann auch diese Queststruktur bzw. die Narrative weitgehend fallen und hat dann nur noch das schnelle Gameplay. Magic of Sherazade, Cosmic Soldier, Exile, also es sind alles verschiedene aus Zeitgründen, ich habe ja nur noch eine halbe Stunde, überspringen wir auch diese und arbeiten uns in die 90er vor, wo es dann interessanter wird in der Ultima-Reihe, Forge of Virtue und Ultima 9 Ascension von 99, die auch umschalten lassen zwischen Third-Person- und First-Person-Sicht. In Ultima 7 sehen Sie schon diese sehr typische Draufsicht, also aus einer Schrägsicht, die dann später in Ultima Online übernommen wird. Also Sie sehen alles aus so einer extremen Obersicht mit so einer auch noch perspektivlosen isometrischen Darstellung. Hat den Vorteil, man hat so einen maximalen Überblick über die Map, hat dieses Pseudo-3D, was in den 90ern so wichtig war. Also man kann das nicht einfach durch so ein Icon symbolisieren, sondern man will schon klar machen, es handelt sich um ein Spiel in einem Raum, ohne dass man die Übersicht über den Raum aufgibt. Zum Teil werden, wenn dann Wände im Weg steht, werden die auch durchsichtig, wie wir das eben gesehen haben, weil es ja eigentlich Spiele sind, wo man möglichst rasch sehen muss, wo man gerne hin möchte. So, und dann kommt Diablo 96, und das will ich Ihnen halt gerne mal zeigen. Wahrscheinlich kennen Sie das, zumindest die Nordfassung. Was dann, also diese vielen Instanzen, diese vielen Mechaniken, die sich so aufgesammelt haben und wo sich ja dann auch so aus dem normalen Rollenspielen so der Action-Teil rauskristallisiert hat, aufgreift und wie viele Wizard-Spiele dann erstmal zu so einer spielerischen, also so einem Standard machen. Also danach mussten sich danach alle Action-Role-Playing-Games messen, weil flotter ging es kaum noch. Also sie haben hier diese typischen Inventory-Verwaltung, sie haben diese isometrische oder axiometrische Draufsicht, sie sehen auch, wie die Wände da durchsichtig werden, also was dann in Diablo 2 und 3 ja dann auch so der Fall sein wird. Und das ist halt der Kampf, da wird nicht mehr, wähle eine Waffe aus und willst du auf den kämpfen, also was in den Rundenbasierten ist, sie hauen einfach drauf. Und was sie machen müssen, ist darauf achten, dass ihre Lebensbalken, also dass der rote so bleibt, wie es kann. Hier haben sie mal kurz mal einen Tritt zurück. Und das macht es zum Rollenspiel. Also macht's, sonst wäre es einfach nur so ein Hacker Slay. Also irgendwann steigen sie dann halt ein Level auf. Das sieht man hier, ihre Erfahrungspunkte sammeln sich dann irgendwo auf. Ich weiß nicht, ob die Leiste da sichtbar ist. Und das sind so ein Quick, da können Sie da schnell auf Ihre Eichhörnchen zugreifen. Und wenn Sie dann aufgestiegen sind, dann können Sie schnell mal die Punkte verteilen. Ich guck mal, das war schon ein Spiel. Ich bin zu langsam gewesen. Ich sehe es nicht mehr hier. Ich wäre jetzt so schnell hier in deinem Spiel. Na, Sie haben es ja gesehen. Das kann man sich jetzt auch eine Zeit, also das funktioniert interessanterweise. Auch wieder zum Zuschauen ist es so, naja, der läuft halt rum, Dude on a Map. Als Spiel funktioniert es wieder besser, weil sie ja explorativ vorgehen. Je länger sie spielen, desto mehr hängen sie an ihrer Figur. Und bei Diablo, wenn sie dann in so einen Raum kommen, den sie nicht bewältigen, dann sind sie ja auch ganz schnell raus, oder weil die Gegner zu stark sind oder plötzlich Fernkampfwaffen haben, sie haben nicht die nötige Ausrüstung. Und dann bleiben ihre Items liegen. Dann müssen sie mit dem nächsten an diese Stelle zurückkehren und das aufsammeln. Ist nicht wie in Dark Souls, dass dann, wenn sie es nicht schaffen, verschwindet alles, aber mit der Zeit irgendwann verschwindet es dann halt doch. Und gerade wenn sie Items gefunden haben, die selten sind, so irgendwelche Rare Drops oder so, dann über. Hier sehen Sie dann mal, das macht zum Rollenspiel. Ne? Also vorher wäre es eigentlich schon Action Hack and Slay, aber jetzt haben Sie diese Strength, Magic, Dexterity, also die typischen Werte. Aber das Aufleveln ist dann, sie kriegen halt Punkte, sie sind Level 3, jetzt verteilen wir deine Punkte auf deine Base-Werte und dann werden sie stärker und können halt mehr Schaden machen. Also es ist ein sehr reduziertes Kampfsystem im Vergleich zu dem, was man aus anderen Rollenspielen kennt, wo man dann W20 würfeln muss gegen Rüstungsklasse 0 und dann hat er aber Rüstungsklasse 3. Also wo es ja dann fantastische Tabellen gibt, die messen, wer trifft, wie stark er trifft. Hier ist es intern wird es viel einfacher verrechnet, aber es gibt auch eine Armor Class und die Hit-Wahrscheinlichkeit und Damage-Werte. Aber sie müssen sich um all das nicht kümmern, weil sie im Grunde genommen wissen, wenn ich das Schwert, was Schaden zwischen 2 und 8 macht, dann ist das schlechter als das Schwert, was zwischen 4 und 10 den Schaden macht. Da wird einfach gewürfelt. Und sie haben viele Entscheidungen, die im Rollenspiel so mühsam sind, werden hier vereinfacht. Eins auch zu gewinnen ist. Tempo, das Pacing ist hier was anderes. Und sie haben also nie die Möglichkeit, mit den Insassen dieses Dungeons zu reden. Es gibt dann mal einzelne Figuren, so als Questziele, befreie den Priester aus dem vierten Stock und der sagt ihnen dann noch zwei, drei Dinge, aber dann geht es schon wieder weiter. Und das ist Diablo als, also sozusagen als erste Instanz. Diablo 2 kommt dann, ich weiß gar nicht, ob schon 98 oder 2000 raus, Diablo 3 dann 2012 mit den Verwerfungen, die bekannt sind, dass man nämlich merkte, Spieler spielen diese Sachen, weil sie diese Items so mögen. Also dieses Optimieren meiner Figur durch Items. Ich will das beste, bessere Schild, ich will bessere Stiefel, noch den Ring der Unsichtbarkeit und die Schulterpanzer der Macht. Und dann merkt man, das hat man, aber das ist jetzt, es gibt noch ein besseres. Und es gibt immer noch was, was besser ist. Und das reizt viele Spieler an diesem Spiel. Also es ist gar nicht so sehr dieses Klicken auf Monster klicken und Monster killen, sondern dieses Hochleveln der Items, die man hat. Und dann fing Blizzard an zu sagen, hey, das können wir ja besser machen. Wir verkaufen die Items einfach. Also wer schneller sein will, der gibt uns Geld. Denn es gab bei Diablo 2 und bei World of Warcraft hat man festgestellt, es gibt eine Community, die kauft sich das online, also die kauft sich das gerade bei World of Warcraft. Und gibt Geld dafür aus, dass sie von irgendjemand dieses Schwert bekommen. Also es ist Markt da und den schöpfen wir ab und lassen nicht die Chinese Gold Farmer ran, sondern wir verkaufen es selber. Diablo 3 ist online, immer Online-Spiel und es gibt den Shop, wo man das kauft. Riesen Shitstorm, hat alles nicht funktioniert, weil es ist Pay to Win und wer viel Geld hat, hat bessere Ausrüstung und das sei jetzt total unfair. Da mussten sie zurückrudern und haben den Shop dann auch irgendwann wieder eingestellt. Heute läuft es über Lootboxen und wird verboten, weil es ein illegales Glücksspiel ist und kein Gewinnspiel, weil es geldwerte Preise hier ausgeschüttet werden. Also sie haben es mit so einer Mechanik, die Leute anspricht in ihrem Sammelinstinkt, und da sind einige sehr empfänglich für, haben sie durchaus Probleme, wie sie das so handhaben, dass es funktioniert, wenn sie das zu Geld machen wollen. Kein Problem ist zu sagen, hier ist das Spiel, kauf es, spiel so lange du willst. Aber sobald sie anfangen zu sagen, kauf es, aber free to play, aber sobald du stirbst, musst du uns einen Dollar geben, dass deine Items eine Woche länger liegen bleiben, also dann fängt es schon an, kritisch zu werden. Dungeon Siege wäre eins von 2002. Und jetzt fangen diese Spiele an, die eigentlich als Diablo-Klon gehandelt werden. Torchlight ist ja vielleicht ganz bekannt von 2009, die sich auch, Sie sehen schon an der Grafik, hier ist Diablo, hier ist Torchlight. Sie fragen sich mal, was ist Mana und was ist Leben. Also es sieht sehr ähnlich aus wie vom Interface World of Warcraft, und das ist ja eher Diablo 2, was hier als Vorbild gilt. Und es funktioniert, dass sie sich halt in diesem Dungeon immer tiefer arbeiten, immer eine Ebene tiefer, die Monster werden größer, sie brauchen stärkere Waffen. Und wenn man darüber nachdenkt, was tue ich hier eigentlich, dann sollte man sofort aufhören. Aber solange man das nicht tut, machen diese Spiele großen Spaß. Und das ist vielleicht dann auch der Effekt, den das hat, dieses ständige Gucken, irgendeinen Wert kann ich immer verbessern, egal welchen. Und diese Freude daran, dass dieses Wachstum sich halt auch in den Bewältigungen von Herausforderungen niederschlägt. Man ist nicht nur stärker, sondern man kann damit auch Level plötzlich bezwingen, die man vorher nicht konnte, ist so die große Freude, die Rollenspiele haben. Die Gothic-Serie ist noch zu nennen, die ja auch ihre Fanbase bis heute hat, wahrscheinlich auch ihr Publikum, weil das so ungefähr die Zeitspanne ist, in der sie dann alt genug waren, solche Spiele spielen zu dürfen, sodass Gothic bis heute dann auch auf seinen Remakes und seine Kickstarter-Neuauflagen wartet. Drakensang ist 2009 eine DSA, so eine schwarze Auge-Adaption, die, glaube ich, auch den ersten deutschen Computerspielpreis gewonnen hat, 2009, als Computerspiele endlich als Kulturgut anerkannt wurden. Was eher wirtschaftliche Gründe als kulturelle Gründe hat, hat der damalige Kulturminister auch ziemlich deutlich gesagt. Die Anerkennung als Kulturgut sagt nichts über die Qualität der Produkte aus. Um klarzumachen, also wir wollen jetzt mal nicht so tun, als sei das hier ernsthaft zu nehmen, aber es ist eine Wirtschaft, die man ernst nehmen muss, deswegen machen wir Wirtschaftsförderung und der Deutsche Computerspielpreis wurde eingeführt und die Spieleförderung, die man inzwischen ja beantragen kann, geht seit 2009, also jetzt schon seit 9 Jahren an den Start. Sacred wäre so ein anderes und dann kommt das große Soulspawn-Genre, was vor allem also so bekannt ist, wenn Sie es kennen, was anfängt mit Demon's Souls 2009 und dann Dark Souls 2011, und auch da müsste man eigentlich eine ganze Vorlesung drüber machen, oder da kann man ein ganzes Semester drüber sprechen, der Seminarplan liegt auch schon bei mir am Tisch, ich weiß nicht, ob ich jemals die Zeit dafür habe, weil diese Dark Souls Reihe also eine ganze Menge interessanter Diskurse in der Spielegeschichte angestoßen hat. Und vielleicht der interessanteste ist so die Frage, was macht eigentlich ein Werk zu einem schweren Werk? Das kennen Sie aus der Musik. So Wagner ist schwere Musik und Helene Fischer ist leichte Musik. Oder Dostojewski, das ist schwere Literatur und Unterhaltungsromane. Harry Potter ist leichte Literatur. Also es gibt so dieses Gefühl, es gibt Werke, die sind schwerer zu rezipieren als andere. So, und die Frage kann man sich bei Computerspielen auch stellen, nur nicht auf narrativer Ebene. Also kann man es auch stellen, also so This War of Mine ist dann eher etwas schwerer oder Darkest Dungeon als unterhaltsame Spiele wie Torchlight oder Diablo, die ja, also Diablo kommt ja auch ein bisschen düster daher, aber so vom ganzen Setting funktioniert es dann doch anders. So ein Dark Souls hat natürlich so sein mittelalterliches Setting, das sich dann doch sehr stark auf so mittelalterlich, also ist ja ein japanisches Spiel, aber basiert dann doch auf dem europäischen Mittelalter in vielerlei Hinsicht. Aber es ist einfach schwer, weil es so skill-based ist. Also Sie müssen nicht als Figur im Spiel besonders gut werden, also müssen Sie auch, aber Sie müssen mal Spieler gut werden. Und im Gegensatz zu diesen anderen Action-Adventures wie Diablo, wo es eben klar ist, okay, ich nehme das Schwert von, das macht 10 bis 20 Schaden, das ist doppelt so gut wie das von 5 bis 10 Schaden. Und damit, ich muss ja immer nur auf die Monster klicken, das ist ja egal, also wenn ich ein besseres Schwert habe, sind die halt schneller weg. Und bei dieser ganzen Dark Souls und dann eben Bloodborne und Dark Souls 3, bei dieser ganzen Serie müssen sie deutlich besser die Kampfmechanik beherrschen.
Ich zeige Ihnen auch das mal, weil das so ein Spiel ist, was vielleicht auch durch seine Schwierigkeit, und ich nehme jetzt nur Dark Souls 1, was ja sowieso das Beste der ganzen Reihe ist, und Sie wissen, naja, vielleicht wissen Sie es nicht, aber das ist so eine Reihe, die die Spielerschaft einfach polarisiert, weil es halt diese Souls-Fans gibt, bis zum Absurd, dass das die Reihe so nicht fest sind. Mal gucken, ob ich eins finde. Nehmen wir das. Vielleicht ist das nicht vom Monitor abgefilmt. Okay, jetzt haben wir einen Feuerlöschstein an. Jetzt gehe ich auf die Musik an. Hier. Ja, Kühlschurken fahren.
So, also von der Grafik her war das schon sehr beachtlich, was man aus den Konsolen und dann aus dem PC, also PC war ja immer einfacher, weil die Möglichkeiten des PCs ja in der Regel die der Konsolen rasch übersteigt. Das Besondere an dem Spiel ist, wie es Narrationen unterbringt, also dass sie im Grunde genommen überhaupt keine Narrative haben, sie können spielen als Action-Rollenspiel. Hier sehen Sie halt das Level-Up, Sie haben diese verschiedenen Fähigkeiten, Sie haben die verschiedenen Werte, die durch ihre Ausrüstung zustande kommt. Und sie können jetzt dieses ganze Blabla überspringen. Sie können jedes Item anschauen, hat eine kleine Beschreibung, aber es ist mehr so Flavortext, denkt man. Man kann mit den Leuten, die da sitzen, reden, aber auch das bleibt eher sehr diffus. Und man kann da durchgehen und sagen, es ist eine Aneinanderreihung von schweren Bossgegnern und den Weg dahin. Das wäre das reine Action-Rollenspiel. Es funktioniert auch ziemlich gut auf der Art und Weise. Es ist halt sehr schwer, weil sie die Mechanik wirklich in die Finger kriegen müssen. Und Sie müssen halt auch richtig die Bewegung aussuchen. Oder Sie können jetzt mit den Leuten reden und nach sich die Geschichte dieser Welt erschließen und die wird dann zusammengetragen, kann man im Internet dann nachlesen. Es gibt sehr liebevoll gestaltete Synopsen mit Videoschnitten, die sehr eigentlich philologisch vorgehen, die also jedes, was Sie da sagen, belegen anhand einer Item Description oder einer Dialogzeile mit einem dieser NPCs und daraus dann die Geschichte von Lordran und seinen Bewohnern rekonstruieren. Und das ist nicht völlig anders als das, was Historiker machen. Also Quellen erschließen, mit Quellen argumentieren, dann gibt es widersprüchliche Aussagen beziehungsweise Lücken in der Narration. Ist alles beabsichtigt, sagt der Macher, weil er früher sagt, er hätte englische Fantasy-Romane gelesen, nur die Hälfte verstanden und deswegen die Story nicht so richtig mitbekommen und sich den Rest überlegt. Und das macht er ja auch, er liefert so Informationsbrocken und aus denen müssen sie sich dann die Gesamtgeschichte erschließen. So, und dann sieht man es ja hier, das ist das typische Kampfsystem. Jeder dieser Gegner kann ihnen gefährlich werden. Und vielleicht das Interessante ist, sie haben so eine Angriffsanimation, die sie nicht abbrechen können. Also wenn sie sich für den falschen Zug entscheiden, in dem Moment kriegen sie entweder Schaden oder sie treffen nicht oder meistens halt trifft der Gegner dann. Und sie müssen sich ziemlich genau überlegen, ob sie jetzt blocken oder ob sie ausweichen, ob sie in den Gegenangriff gehen. Und Sie sehen ja, wenn Sie einen Fehler machen, geht es oben von der Lebensleiste ab. Und das ist ja nur eine, so ein ganz popeliger Neben, das Skelett, die Gegner werden ja immer schwieriger. Und das sorgt dafür, dass dieses Spiel unglaublich schwierig ist. So schwer, dass viele einfach sagen, dafür ist mir die Zeit zu schade. 100 Stunden braucht man für das erste Mal. Das ist keine Seltenheit. In der Zeit kann man ja eine Fremdsprache lernen. Und die Frage ist, ist es das Werk wert, sich so lange damit zu beschäftigen? Und dann gehen die Meinungen doch sehr stark auseinander. Aber die Soulspawn-Community ist da sehr elitär. So dieses, es gibt so ein paar, die das, also bist du hart genug, dieses Spiel zu spielen oder diese Spiele zu spielen. Und es ist faszinierend aus der Art und Weise, wie man mit dem schweren Werk umgeht. Was macht das Schwere eines Werks aus? Also die Story ist jetzt nicht übermäßig schwer oder also das, was man so schwere Literatur nennt, mit psychischen Herausforderungen für die Figur oder vielleicht doch, je nachdem, wie sie es interpretieren. Aber das Schwere liegt, die Rezeption ist schwer dieses Werks, weil es einfach schwierig ist. aber auch eine Herausforderung. Und dennoch, wer da durchgeht, der fühlt sich irgendwie verändert. Wirklich ein faszinierendes Spiel oder eine faszinierende Reihe, weil es auch so eine Reise zu sich selber ist. Was ist man eigentlich bereit, an Frustration auszuhalten? Und die Idee, Computerspiele müssen Spaß machen, werden durch solche Spiele halt dann auch in Frage gestellt, weil das sicher eine Form von Unterhaltung ist, sonst würde man es ja nicht machen. Aber dann ist alles, was man freiwillig tut, Unterhaltung. Also was man nicht macht, um entweder sein Leben, weil es lebensnotwendig ist oder weil man dazu gezwungen wird. Aber diese Spiele, das hat eine Form von, ja, auch Askese, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Fortschritt verloren, egal, ich mache das nochmal und nochmal, bis ich es halt geschafft habe. Da ist Spaß, also so Vergnügen und fröhliche, oberflächliche Unterhaltung als Motivator nicht ausreichend. Und das macht es interessant, sich mit solchen Spielen zu beschäftigen, vielleicht auch, weil man, also man muss eine bestimmte Erfahrung mit Spielen haben, um das überhaupt spielen zu können. Es gibt auch Beispiele, so war irgendwie so eine 60-jährige Hausfrau aus Amerika, die nie Computerspiele gespielt hat. Und als allererstes macht sie Dark Souls. Und das sind da so rührende Anekdoten. Aber in der Regel ist es ein Spiel, da sollten sie eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Controllern und mit Spielen mitbringen, um das rezipieren zu können. So, noch ein Genre, also um da rauszugehen, ist Open World Role-Playing Game. Auch Sandbox Role-Playing Game genannt, aber ich habe Ihnen ja letzte Woche schon den Unterschied zwischen Sandbox und Open World erläutert. Sandbox-Spiele gibt es als Rollenspiele meines Erachtens nicht. Man nennt die nur so. Es ist halt Open World. Es gibt jede Menge Content, so wie Grand Theft Auto ein Open World Action Adventure ist und kein Sandbox Action Adventure. Es gibt Sandbox-Spiele, aber in der Regel nicht als Rollenspiele. So, also vielleicht ein Sandbox-Spiel, Pen and Paper, das können Sie Sandbox-Rollenspiel nennen, weil der Spielleiter alles machen kann, zu jedem Zeitpunkt. Also das ist wirklich der Sandkasten, in dem alles möglich ist, aber in einem Computer-Rollenspiel ist halt nur möglich, was die Spielemacher vorgesehen haben oder die Modding-Community, aber man kann nicht spontan sagen, wir ändern jetzt mal die Topografie der Welt und es gibt neue Monster und übrigens haben wir jetzt auch was ganz Neues eingeführt an Spielen, was so ein typisches Sandbox-Spiel ausmacht. Okay, Merkmale sind freie Bewegung durch die Spielwelt, umfangreiche Inhalte, NPCs, Orte, Gegner, typischerweise sehr lange Spielzeit, eine offene Queststruktur, also eine nicht-lineare Narration mit Haupt- und Nebenquests, das, was man inzwischen von vielen Action-Adventures auch kennt, und der Unterschied ist ja auch graduell. Also bei Dark Souls kann man sich schon fragen, ist es ein Open World oder ein Action-RPG? Es gibt Thesen, die sagen, es ist Open World. Man kann ja sofort zu 20 Bossen gehen. Okay, an 18 stirbt man auch sofort, aber man kann sich frei durch die Welt bewegen. Und andere sagen, nein, es ist eher ein Action. Und es ist, also gerade Dark Souls ist halt sehr linear von der Idee, dass man in der Regel halt scheitert, wenn man zum Falschen geht und man ja auch Hinweise kriegt, wie man das bitte durchzuspielen hat. Und diese richtigen Open-World-Games, das wäre dann eher so die Elder Scrolls-Reihe, die anfängt 1994 mit Arena und dann 2002 mit Morrowind so etwas zu dem kommt, was es heute ist und dann halt Oblivion und Skyrim, das sind so die bekanntesten Open, nein, nicht die bekanntesten, aber sehr bekannte Open-World wirklich auch als Rollenspiele. Der Übergang zum Action-Adventure, habe ich ja auch schon gesagt, ist da fließend. Das wäre jetzt Deus Ex von 2000 oder System Shock, die wir ja letzte Woche als Action-Adventure mit Rollenspiel-Einschlag kennengelernt haben. Jetzt heute sind es Rollenspiele mit starkem Action-Adventure-Einschlag. Insofern ist es in dem Fall die Frage eigentlich, also warum ist der Übergang fließend, weil man sich fragen muss, diese ganzen Konfigurationen, die ich hier vornehmen kann, also hier diese Implantate, entsprechen ja ungefähr dem, was man auch aus Action-Rollenspielen kennt, aus Rollenspielen kennt. Indem ich halt die Items austausche und dann werde ich besser in bestimmten Werten, also was meine Stärke angeht oder meine, wie lange kann ich atmen oder ich habe dann Skills zum Lockpicken oder Computerhacken, also das, was man eigentlich von Rollenspielen kennt, aber ansonsten hat es viel mehr Elemente von Shootern und auch von Stealth-Games, also gerade Deus Ex ist so ein Spiel, das eigentlich in kein Genre richtig passt und sich ja da auch sehr wohl fühlt. Und ansonsten haben sie diese berühmten, da kommen so diese großen Franchise, wo sie dann auch halt 50, 80, 160 Stunden mitbringen sollten, wenn sie es spielen wollen. Wahrscheinlich kommt man durch die Main Quest Reihe in 30 Stunden, aber das Interessante an diesen Spielen ist es ja das Erkunden der Welt und gerade auch die Nebenquests, dass man Figuren kennenlernt, dass man Missionen erledigt, die gar nicht das Spiel voranbringen, also die Narrative voranbringen, sondern einen der Welt näher bringen. Fallout fängt an 1997 mit dem ersten Fallout, dann Fallout 2 und dann gibt es so Spin-off-Games wie Fallout Tactics, was dann halt so ein Taktikspiel ist. Brotherhood of Steel, Fallout Shelter und jetzt haben wir Fallout 4 ist, glaube ich, die aktuelle Instanz, mit der wir es zu tun haben. Hier sehen Sie noch Fallout 3 von 2008. Das Spannende ist im Vergleich zu den Rollenspielen, das Setting, so ein postapokalyptisches Setting, was inzwischen ja auch so ein bisschen abgetreten ist. Bethesda konnte da sein Oblivion, die Engine nehmen und manche nennen das auch Fallout 3 als Oblivion with Guns. Also man hat halt irgendwie das Fantasy-Rollenspiel-Erlebnis von The Elder Scrolls 4 Oblivion mit in postapokalyptischen Sprites, Animationen und Narrationen versehen und halt gesagt, du kannst jetzt auch mal schießen. Und im Grunde genommen das Gameplay und die Mechanik und auch den Umgang mit der offenen Welt beibehalten. Also das wäre so eine ganz berühmte Reihe, die eben, wer Postapokalypse mag, dann spielt dieses, wer Fantasy mag, der spielt dann Skyrim, was ja auch auf jedes neue System übertragen wird, also Skyrim und dann Skyrim Online als Online-Spiel, das entsprechend fortführt. Die Xenoblade-Reihe, das ist jetzt von Monolith Soft oder Square seit 98, die ist auch in, nicht fängt dann 88 mit Xenoblade fängt's an und geht dann bis Xenoblade X 2015, auch so eine Reihe, die dann zunehmend in die offene Welt geht, wo sie halt frei erkunden können. Von der Struktur muss man auch hier sagen, ist es gar nicht so unterschiedlich wie das, was andere Open-World-Role-Playing-Games haben, auf der Ebene, auf der wir uns das anschauen. Und da ist es wirklich das Branding, was für eine Narrative mögen sie, was für ein Setting mögen sie. Und so ein bisschen wie bei den Action-Adventures ja auch, oder gerade bei den Ubisoft-Spielen, sind sie dann eher Pirat oder wollen sie lieber Hacker sein oder lieber Elf in Mittelerde oder irgendwie ein Kämpfer in Mittelerde. Und was für eine Rolle hätten sie gerne? Und dann gibt es dann entsprechende Spielangebote, die sich erst auf der niedrigeren Ebene, so wie wird eigentlich die Kampfmechanik umgesetzt? Wie wird Magie gehandhabt? Was gibt es für Heilungsmöglichkeiten? Oder wie wird der Ressourcenaufbau gehandhabt? Oder gibt es eine spezielle Mechanik, die wir gar nicht kennen? Also hier Fable wäre so ein Beispiel, wo sehr viel mehr Wert auf Dialoge und Beziehungen auch zu den Figuren. Also sie können dann wirklich auch soziale Kommunikation mit den Bewohnern irgendwie eingehen. So, das ist dann so das besondere Branding dieser Reihe, was ansonsten doch sehr stark als Fantasy-Open-World-Role-Playing-Game daherkommt. Also Fable 2004, Fable 3 dann 2010. Also da geht es dann, oder moralische Entscheidungen, die sie treffen können, also moralisch innerhalb dieser Spielmoral, wo sie sich entscheiden, lieber sie spielen lieber kooperativ oder sie spielen gegen die Leute oder nutzen die aus, heiraten die Tochter des Bürgermeisters, um sie umzubringen, um dann den Bürgermeister zu beerben. Also solche Möglichkeiten bietet ihnen dieses Spiel, so ein bisschen wie The Sims vielleicht, also ist erstmal moralfrei und sie können mit den Leuten dort viel mehr anstellen als in anderen Spielen. Aber dann auch mit den entsprechenden Exploits, die man dann irgendwie aufbauen kann. Also und dann gibt es in Fable 2 und 3 auch kooperatives Gameplay, also wo zwei Spieler ihre Figuren dann zusammenschließen können, um dann verschiedene Aufgaben kooperativ zu erledigen. Neuere Open-World-Reihen, The Witcher, war ja schon genannt letzte Woche als Open-World-Action-Adventure. Man kann es genauso gut, es wird auch klassischerweise als Rollenspiel verkauft, so als Fantasy-Rollenspiel, also die Witcher-Reihe. Und es liegt so ziemlich genau dazwischen, weil es dann doch sehr irgendwie gestreamlined daherkommt. Aber sie haben so viele Entscheidungen, die sie treffen und dann auch auf ihre Fähigkeiten verteilen können, dass man durchaus auch das Rollenspiel rechtfertigen kann. Ni no Kuni wäre dann irgendwie ziemlich deutlicher als Rollenspiel, also japanischer Machart, ist jetzt gerade Teil 2 rausgekommen, was sich eher geriert wie so ein interaktiver Anime. Also von der ganzen Grafik her wirklich darauf abzielt, dass sie so ein Anime-Erlebnis haben mit einer schönen Geschichte und so einer Party, die sie dann aufbauen. Und hier wächst alles an diesen Figuren, wächst. Also sie werden stärker, schneller, es kommen andere dazu, um die müssen sich auch kümmern. Sie können immer stärker Gegner. Sie sehen ja hier, was der Warcry Defend Attack
Fling Flame, also sie können dann, so wie Pokémon auch, sammeln sie die ein und können sie dann da ein Feld bieten.
Ich glaube, im Ni no Kuni 2 haben sie noch so ein Aufbauspiel, wo sie eine Stadt bauen können und dann verteidigen. Also das ist ja die Tendenz von modernen Spielen, einfach die immer größer werden, zu sagen, wir nehmen jetzt einfach eine Kombination aus verschiedenen Spielgenres dazu. Ein Spiel muss ja auch nicht zwangsläufig in ein Genre passen, aber es gibt bestimmte Merkmale von Genres, in die man, die, auf die man dann hinweisen kann, dass die hier erfüllt sind. Role-Playing Games, Open World Shooter, nicht, sehen Sie, es wird immer weiter, auch mit Shootern kann man Rollenspiele gut verbinden. Mass Effect war so eine Third-Person-Shooter, Action-Adventure, Role-Playing-Game-Hybrid und Borderlands ist vielleicht stärker als Action-Rollenspiel angeboten, ist aber ein First-Person, also ein First-Person-Shooter oder ein Action-Rollenspiel, wobei interessanterweise sie hier sehr viel Wert legen auf die Bewaffnung. Also es geht gar nicht so sehr um ihre Fähigkeiten, die sie auch steigern können, aber das hat so diesen Diablo-Effekt. In jeder Box ist irgendeine andere Waffe, die dann etwas besser kann als die, die sie bisher haben, aber auch irgendwas schlechter kann, und sie bauen so im Laufe der Zeit so ein Arsenal aus, auf an Waffen, die irgendwie passen, in so einer postapokalyptischen Welt, die halt ihre Haupt- und Nebenquests bietet. So, und abschließend noch das Subgenre der Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, also schon so der Name zeigt, also wenn Sie den fehlerfrei aussprechen können, dass Sie sich in dem Genre bewegen können. Das Kürzel ist schon nicht mehr aussprechbar, MOPS, also Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, hat die persistente Spielwelt, also eine Spielwelt, die nicht verschwindet, wenn Sie rausgehen. Das ist ein Grundproblem dieser Spiele oder eine Grundherausforderung. Je nachdem, ob Sie, wenn Sie raus, also wenn Sie diese Spielwelt verlassen, ob Ihre Figur dann ungeschützt ist oder Ihre Welt, die Sie aufbauen, Ihren Teil oder nicht. Und wenn man so von Computerspielsucht redete, so vor 10 Jahren, als das ein großes Thema war, meinte man meistens World of Warcraft oder Spiele mit persistenter Spielwelt, wo Sie sich Sorgen machen müssen, wenn Sie dies beenden, dass während Sie gerade in der Vorlesung sitzen, kann Ihrer Welt was passieren oder Ihrer Figur. WoW hat es nicht gemacht. WoW hat durchaus gesagt, Sie sind dann raus aus der Welt, also da kann Ihnen nichts passieren, aber diese Welt bietet mehr Content, als Sie jemals bewältigen können. So in Skyrim, 200 Stunden sind Sie durch oder 150 oder 100, je nachdem, wie erfahren oder wie schnell Sie da durchgehen. World of Warcraft hat jetzt der erste letztes Jahr durchgespielt, nach 10 Jahren 8 Stunden täglichem Spielen. Das hat er jede Quest gemacht. Aber das ist so schon ein, es ist kein Nebenjob, das ist ein Fulltime-Job. Und insofern, wenn Sie Completionist sind und sagen, wenn ich schon Geld für ein Spiel ausgebe, dann will ich auch alles, was mir dieses Spiel bietet, dann sind Sie in so einem MMORPG falsch, weil das immer mehr bietet, als Sie jemals haben können. Es heißt Massively, weil es massiv hohe Spielerzahlen hat, also Sie gehen in die Hunderte, Tausende, bei WoW in die Millionen, die sich dann auch in Gilden oder Clans oder ähnlichen sozialen Strukturen zusammensortieren können. In vielen Spielen, außer EVE Online, gibt es Instanzen, also es gibt einerseits solche Server, in denen Sie spielen, da sind dann immer nur 2000 Spieler pro Server da, damit Sie nicht auf die Millionen anderen treffen. Oder es gibt die sogenannten Instanzen der Dungeons, also wo Sie dann bestimmte Aufgaben erledigen in einer Dungeon, aber Sie müssen nicht warten, bis die frei ist, weil es einfach wie im Objekt orientiert, die wird instanziert und dann ist die jetzt nur für Sie da. Habe ich Ihnen ja schon mal erzählt, glaube ich, schon mal gesagt zu haben, dass solche Spiele wie Vergnügungsparks funktionieren, wo Sie anstehen müssen an manchen Attraktionen, nicht so den Bossgegner in irgendeinem In-World-Level, da müssen Sie warten, bis die Gruppe vor Ihnen fertig ist und nach einer Minute spawnt er wieder, dann sind Sie dran. Und um das zu vermeiden, hat man halt die Instanzierung der Dungeons eingeführt, damit Sie in die Schlange stehen müssen. Technische Umsetzungen sind Client-Based, also Sie kaufen meistens den Client und den Zugang zu den Servern. Oder es gibt browserbasierte MMORPGs, wie viele MMOs überhaupt, also massive Multiplayer-Online-Games, das müssen ja nicht mal Rollenspiele sein. Es gibt Konsolen-Varianten, aber das ist eher selten. Also auf Konsole lässt sich das viel schlechter spielen. Die meisten MMORPGs sind PC-Spiele. Und inzwischen gibt es dann aber eben Konsolen- und Smartphone-Varianten, aber durch die ganze Interface-Struktur und durch die Online-Anbindung, die es bei Konsolen lange in dieser Form nicht so zuverlässig gab wie bei PCs, weil es auch nicht so dringend notwendig war. Und durch technische Herausforderungen hat man lange Zeit das auf Konsole und auch so die Bezahlstruktur monatlich, ich muss was bezahlen. So. Das hat man lange auf Konsolen nicht gefunden. In letzter Zeit findet man es eben mehr. Finanzierungsmodelle sind dann auch die Free-to-Play-Variante seit neuestem. Also sie können alles kostenlos spielen, aber müssen dann halt, wenn sie spezielle Items wollen, Geld bezahlen. Oder Freemium, bestimmte Bereiche sind nur gegen Gold zur Verfügung stehen. Oder Pay-to-Play-Abo-Modelle, sie müssen jeden Monat 12 Euro zahlen. Oder einmal zahlen sie für den Client, wie bei Guild War. Und das gibt ganz unterschiedliche Bezahlmodelle. Und man muss auch dazu sagen, die Dinger leben nicht unendlich lange. Es gibt so viele, wie es gibt. Es wurden wahrscheinlich doppelt so viele inzwischen geschlossen. Mit all den sozialen Verwerfungen, die das mit sich führt. Weil dann Leute, die sich dort eingerichtet haben, plötzlich heißt es, ja, deine Welt wird morgen, nein, im nächsten Monat geschlossen, weil wir unsere Server nicht mehr bezahlen können. Bereiten Sie sich auf das Ende der Welt vor. Also wie ich die Vorlesung begonnen habe, bereiten Sie sich auf das Ende der Welt vor. Ist interessant, was machen Communities, die gesagt bekommen, ihr habt noch einen Monat zu leben, ihr alle. Und das ist interessant, was da für spielkulturelle Aktivitäten plötzlich losgehen, um Erinnerungen zu sammeln, Erinnerungskulturen, identitätsbildende Maßnahmen, dann werden Gruppen organisiert, Petitionen unterschrieben. Und das ganz viel, was Computerspiele so interessant macht, findet sich in solchen Online-Rollenspielen, weil dort viele Menschen aufeinandertreffen und dadurch entstehen ganz neue Strukturen, die ohne diese Spiele nicht entstehen. Also da finden Sie gerade auch als nicht nur Medienwissenschaftler, auch gerade Soziologen, Ethnologen, Kulturwissenschaftler, alle haben sich darum getrieben, die NSA auch, weil sie auf Terroristen hoffte. Also wer sich alles in solchen Rollenspielen, Online-Rollenspielen rumtreibt, um einfach diese Welt kennenzulernen, macht sie extrem faszinierend. Begonnen hat das 78, also eigentlich 1980, ab 78 in Entwicklung mit den Multi-User-Dungeons. Die habe ich Ihnen ja schon mal von erzählt in der Adventure-Vorlesung. Die gibt es immer noch, interessanterweise. Es sind textbasierte Multiplayer-Online-Games, MMATs genannt. Gibt es noch welche? Morgenland ist in Deutsch. Da loggen Sie sich ein und können das dann spielen und es läuft alles auf Textbasis. Ist interessant, dass es da noch eine Community gibt, die da auch diesem Spiel treu bleibt. Das fängt an mit den Modems, also der Möglichkeit, sich per Telefon den Computer in seine Spielwelt einzuloggen. Und diese ersten MATs entstehen an Großrechnern an Universitäten. Richard Bartle lehrt heute noch in der Uni, den werden Sie auch noch kennenlernen, weil der das erste Player-Type-Model aufstellt, also so vier Typen von Leuten, die Rollenspiele online spielen. Killer, Achiever, Explorer und Socializer. Und das ist so die Blaupause der Archetypes für Computerspieler. Und da wird dann immer Richard Bartle zitiert, der ansonsten aber gar nicht so als Wissenschaftler irgendwie sich inszeniert, sondern er ist halt so ein Game Designer, Spielemacher und Programmierer. Dann das schon erwähnte von SSI, also Strategic Simulations Incorporated, Neverwinter Nights, was auf der Goldbox basiert, also ein Dungeons, Advanced Dungeons and Dragons Lizenz, als Multiplayer für Kunden von America Online. America Online war der Service Provider, der bis Ende der 90er eigentlich den Zugang zu dem Internet ermöglichte, was es ja, wie Sie jetzt wissen, seit 1974 gibt. Dann aber ab den 90ern sozusagen erstmal in kleinen, also wohl, erstmal gab es diese geschlossenen Kreise von Mailbox-Betreibern, America Online und CompuServe, die den Zugang zum Internet ermöglichten und ab Mitte der 90er ist es dann kommerziell verfügbar, auch für viele andere. Und America Online war so eine Community und unter anderem konnte man da halt auch Online-Spiele spielen. Neverwinter Nights war das erste grafische Multiplayer-Online-Role-Playing-Game. Online-Spiele gab es schon seit Plato, seit dem System, aber da waren halt nur so 5 oder 6 Spieler. Hier konnten dann mehrere hundert sich einloggen und miteinander in dieser Welt dann spielen. Neverwinter Nights von 2006 ist damit nicht zu verwechseln. Es gibt es ja jetzt auch als Free-to-Play Neverwinter Nights. Neverwinter ist einfach eine berühmte Stadt in dem D&D-Universum. Daher kommt, deswegen taucht das auch immer wieder auf, weil das so eine, in der Kampagnenwelt von D&D ist Neverwinter ein Ort und der inspiriert dann also eine der klassischen D&D-Abenteuer und dann eben auch diese klassischen D&D-Spiele. So richtig groß wurde das, also wie gesagt, Neverwinter Nights war für America Online-Kunden, deswegen nur begrenzt einsetzbar. So richtig groß wurde es dann mit Ultima Online 97, Auch das, glaube ich, das gibt es
noch als Spiel. Also du kannst auch kostenlos spielen, weil es dann nicht sofort als Abo-Modell geht. Zeige mal Ultima Online 1997, was sehr vieles der Musik, der Spielelemente bietet, die wir in den moderneren Rollenspielen halt auch finden, die wir dann in World of Warcraft oder in den Spielen, die dazwischen rausgekommen sind und auch danach rausgekommen sind, finden. Sie haben ja die Figur, sie haben den isometrischen Aufbau, das macht man inzwischen meistens anders. Sie haben die Figuren, die sie treffen. Das Spannende hier, das Leveling-System funktioniert, je öfter sie etwas machen, desto besser werden sie. Also nicht, sie verteilen pro Stufe Skillpoints auf ihre Fähigkeiten, Schlösser zu öffnen, aber wenn sie das erste Mal versuchen, ein Schloss zu öffnen, werden sie scheitern, aber ihre Skills steigen trotzdem und wenn sie es dann 100 Mal gemacht haben, dann sind sie so gut, dass sie es nicht mehr würfeln müssen. Es gibt diese Online-Kämpfe, es gibt Quests, es gibt Shops, die sie treffen können, es gibt Gildensysteme, also es gibt alles, was man, die Minimap oben, sie haben ihre Fortschrittsbalken, sie haben ihre Itemleiste unten, sie haben ihr Questlog, also alles, was man so braucht, diese vielen Fensterchen, die dann aufgehen und die dann in WoW ja dann plötzlich den ganzen Bildschirm einnehmen. Sie sehen das hier ja dann auch, dann gibt es das Wasserloch, also wo sich die verschiedenen Abenteurer treffen und auch austauschen können, was da gelaufen ist. Es gibt Magiesysteme, also alles, was sie brauchen. Das große Spiel, was dann alles aufgesaugt hat, und damit beende ich auch die Vorlesung, ist World of Warcraft von 2004, was zu Hochzeiten, glaube ich, 11 Millionen zahlende Kunden hatte. Und zahlend heißt, die haben 12 Euro oder Dollar im Monat überwiesen. Das war so viel Geld, dass Vivendi, das war ja die Muttergesellschaft von Blizzard, also ein Stromkonzern, die ja auch immer nur in Milliarden rechnen, irgendwann mal gesagt haben, hey Leute, wir sehen eure Bilanz in unserer. Also das war ein großes Kompliment. Ihr macht so viel Umsatz, dass wir euch überhaupt sehen. Das ist einer dieser 1000 Zukäufe. Aber World of Warcraft hat so viel Geld. Also die haben in einem Monat haben die Entwicklungskosten wieder reingespielt und das aber über einen Zeitraum von 10 Jahren. Und das sorgte auch dafür, dass Blizzard einfach in Geld geschwommen ist und sich viel Zeit lassen kann, Spiele rauszugeben, die dann aber auch extrem gut gepolished sind. Also Hearthstone kommt ja aus diesem Warcraft, World of Warcraft Universum, funktionierte sofort sehr gut, dann Overwatch, also was die auch, das ist so ein bisschen der Stanley Kubrick der Spiele, jedes Genre, was sie anfassen, da gibt es dann gleich einen Meilenstein der Spielegeschichte. Und dabei bleibt es dann aber auch und sie müssen dann gar nicht so ewig viele Fortsetzungen raushauen. Und das wäre vielleicht so das World of Warcraft, was dann eher so ein paar grafische Überarbeitungen hat, das Disney World der Rollenspiele. Inzwischen extrem gestreamlined, dass man wirklich innerhalb von einer Stunde schafft man ein Level. Also wenn Sie 95 Level haben wollen, können Sie 95 Stunden einplanen. Oder aber Sie kaufen sich gleich den Spieler auf Level 80 oder 95, um ins Endgame zu gehen. Was natürlich echte Veteranen dieser Online-Rollenspiele nur mit Verachtung sehen können, dass man durch Geld Spielfortschritt kauft. Und Rollenspiele leben davon, und das vielleicht zum Abschluss, dass man sich hocharbeitet, dass man als ganz Schwächling anfängt, ob das ein Halbling ist oder ein Druide oder ein Zauberer oder vielleicht auch ein Kämpfer. Und die Freude des Spiels ist es, dieses Erlebnis des Wachstums zu haben. Und nicht das Erlebnis des schon allmächtigen oder übermächtigen Kriegers, der dann gegen andere Halbgötter antritt, sondern die Freude des Wachstums. Das, was ja das Studium auch mit Ihnen machen soll, dass Sie merken, nach jeder Vorlesung sind Sie ein bisschen schlauer geworden. Und damit als Schlusswort entlasse ich Sie dann auch ins Wochenende. Jetzt ist Spieleabend Brettspiele, wir schließen das GSP. Am Wochenende ist Brett- und Hybridspiel Game Jam, wenn Sie da noch Interesse haben. Auch der letzte am Geschwister-Scholl-Platz. Und ansonsten, wenn wir uns heute oder am Wochenende nicht sehen, sehen wir uns nächsten Dienstag in der Geschichte und Ästhetik. Bis dahin alles Gute und vielen Dank.